Und beide hatten die Möglichkeit, es zu verhindern.
So, und ich sage, mit deinem Anhang, mit deinen Bildern hier, lieferst du das perfekte Argument für Lando Norris.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für die Österreich Post-Weekend Show und Perke, boy oh boy, das wird eine spicy Episode. Ich glaube, wir haben selten eine Episode gehabt, wo wir so sehr miteinander disagreeen werden wie in dieser. Also stellt euch auf ein bisschen Beef ein, auch wenn es eigentlich Montag 6 Uhr morgens ist, wir keine Kraft für Beef und Disagreements haben und wir beide eigentlich nur schlafen wollen. Aber ich sag's wie es ist, diese Episode, sie wird spicy.
Oh ja, wir haben schon einige DMs bekommen, ey, ich freue mich so auf die Folge, das könnt ihr. Heute wird's wirklich kontrovers, du hast es schon gesagt, wir sind nicht so ganz einer Meinung heute. Das ist.
Was hat denn Florian jetzt damit zu tun?
Das ist schon wieder unfassbar unlustig, aber es sei dir erlaubt, es ist 6.35 Uhr morgens. Heute lasse ich es dir durchgehen. Aber es war ja nicht das ganze Wochenende komplett kontrovers, würde ich sagen. Deswegen starten wir doch einfach mal vorne. So viel gab es am Freitag nicht. Das Wochenende hat ja Freitag angefangen, klare Sache.
Jetzt fängst du ja gerade an, wie ich mit dem Intro. Also, ihr werdet es nicht wissen, aber ich habe legit gerade 3,5 Minuten hier gesessen und das Intro immer wieder gemacht,
weil war gut.
Ich jedes Mal irgendwie versprochen habe. Also, Perke fängt jetzt auch an.
Sehr gut. Ja, also, es gab am Freitag eigentlich eine spannende Sache, vielleicht im freien Training, die man erwähnen kann. Und zwar Max Verstappen, der sein Auto abgestellt hat, wegen Motorproblemen. Er wurde von der Strecke gebracht. Und 3 Minuten später war er wieder auf der Strecke. Das fand ich ganz witzig, wollte ich einfach mal erwähnen. Und dann kam das Sprint-Qualifying an dem Tag. Ist eigentlich auch nicht groß irgendwas passiert, muss man eigentlich sagen. Max Verstappen auf 1, Norris auf 2, Piastri auf 3, wie man es irgendwie erwarten konnte. Wie du es ja für einen Sprint getippt hast auch. Genau die Reihenfolge, die es fast auch war im Sprint. Also Sprint-Qualifying.
Real knowledge.
Ohne große Überraschungen. Perez hat es in Sprint Shootout 3 geschafft. Das war vielleicht eine Überraschung. Das kann man sagen.
Perez generell. Dass wir darüber auch schon wieder reden, ist ja verrückt.
Perez also. Generell unfassbar gutes Qualifying-Wochenende. Beide Male in Q3 gewesen. Respekt davor.
Das ist allein schon fast ein Applaus. Ja,
also wirklich Respekt für diese Leistung. Das ist impressive. Das ist nicht selbstverständlich bei Sergio Perez. Aber wie gesagt, sonst ist da nichts groß passiert. Außer, dass vielleicht Sargent im Sprint-Qualifying sogar besser war als Albon. Albon hat es nämlich nicht aus SQ1 rausgeschafft. Sargent schon. Auch eine Erwähnung wert. Aber sonst war da wirklich tote Hose. Lass uns den Freitag gleich abhaken. Lass zu Samstag gehen. Weil ja. Samstag wurde es mal genau. So ein bisschen spannender. Hast du gerade den Discord-Sound des Klatschens benutzt?
Habe ich,
das ist
ja.
Verrückt.
Naja, ich dachte, Paris und Sargent ist ein
kleiner
Applaus wert.
Das ist verrückt. Ich hoffe, das hört man auf der Aufnahme nicht, dass das niemand sonst ertragen musste.
Nein, tut mir leid.
Gott sei Dank, hier wurde gerade im Discord Klatschen abgespielt. Ihr glaubt es.
Oh, es ist viel zu früh.
Was ich mir hier antun muss schon wieder, so früh am Morgen, ist faszinierend.
Ah, schön, schön. So, Perke, du hast es gesagt. Lass uns weitergehen. Und ich würde vielleicht sagen, vorab eine Frage. Der Sprint, wie fandest du ihn? Und vor allem, ist der Sprint in Österreich für dich eine Location, wo man einen Sprint machen sollte?
So, also ich habe dir ja schon vor der Aufnahme gesagt, live konnte ich es leider nicht sehen. Ich war am Samstag komplett abgeschottet von der Formel 1. Ich hatte irgendwo ein Turnier, wo ich auch kein Internet hatte. Das war das Schlimmste. Ich konnte nicht mal zwischendurch Ergebnisse checken, weil ich...
Obwohl du nicht in Brandenburg warst, das
nicht
ist wild.
Naja, Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt nicht so viel besser, was das angeht, glaube ich. Und das war wirklich so ein Platz, der war komplett im Wald. Also es war wirklich, wir sind durch den Wald gefahren, um da hinzukommen und drumherum waren nur Bäume und da war der eine Platz. Wir waren mitten im Wald für dieses Turnier. Da hatte ich kein Internet. Ich konnte nicht checken zwischendurch, wie irgendwas läuft. Ich war komplett aufgeschmissen, aber ich konnte es mir ja danach angucken. Ich habe mir den Sprint auch nicht komplett nochmal angeguckt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe mir Highlights angeguckt. Ich habe mir vielleicht ein paar mehr Highlights als sonst angeguckt, aber nicht komplett. Und ich sag mal so, die ersten 5 Runden waren cool. Die ersten 5 Runden waren spannend. Der Rest war so, naja, den Rest hätte ich jetzt nicht gebraucht. Nach 5 Runden hättest du den Sprint irgendwie abbrechen können und das wäre es gewesen. Generell habe ich ja schon am Donnerstag gesagt, Österreich finde ich, vom Ding her eine perfekte Location für einen Sprint, weil du da vom Ding her auch richtig gut überholen kannst. Da hast du Action, da hast du gute DRS-Zonen, da hast du alles, was ein Sprintwochenende und ein Sprintrennen eigentlich braucht. Aber das, was ich gesehen habe, hat das nicht so ganz gezeigt, außer die ersten 5 Runden, wo komplett Action war, wo alles nah beieinander war. Aber generell gute Sprint-Location. Dieses Wochenende eher so lala gewesen.
Also ich fand den Sprint sehr geil, muss ich sagen. Ja, natürlich am Anfang geiler als dann zum Ende hin. Aber es war ja nicht nur, sage ich mal, das Battle rund um das Podium, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern du hast ja auch dahinter jetzt noch verschiedene Battles gehabt, die recht interessant waren. Aber ich fand es auch nur witzig. Ich habe mich bedauerlicherweise, ich habe es mit einem Kumpel von uns beiden einen Ticken später erst geguckt am Samstag. Das heißt, ich habe es nicht live gesehen und hatte nur auf Insta aus Versehen geöffnet, weil ich checken wollte, wie die letzten Posts so funktionieren und laufen. Hatte ich nur ein Zitat gesehen von Lando Norris, I left the door open like an idiot. Und dann habe ich mir nur so vor dem Sprint gedacht, als ich ihn angeguckt habe, ach du Scheiße, was passiert denn jetzt eigentlich, dass Lando Norris dieses Zitat rausgebracht hat auf der PK danach. Und dann habe ich mir schon die ganze Zeit so Gedanken gemacht, jetzt muss doch irgendwas kommen, was komplett crazy ist. Ja, und dann war es einfach gefühlt in Runde 5. Und dann dachte ich mir, na super, ich hatte jetzt erwartet, dass es, keine Ahnung, in Runde 17 oder so kommt, einfach kurz vorm Ende hin. Und das so ein richtig spannendes Rennen wird bis zum Ende durch und durch. Aber dann war es am Ende, keine Ahnung, einfach nur die Hälfte so, die dann so wirklich mit Norris und Verstappen zu tun hatte. Bis Verstappen dann so die Lücke gerissen hat und Piastri dann ja auch letztendlich auf 2 ins Ziel gekommen ist und Norris auf 3. Aber ich muss auch sagen, guter Sprint von Piastri. Piastri hat die Chance perfekt ausgenutzt, als Verstappen und Norris sich vorne ein bisschen, ich sag jetzt mal, gebieft haben, ist dann schön rum. Also GGs an Oscar Piastri an der Stelle.
Ja, über dieses Battle können wir generell mal reden, denn wir haben auch in diesem Sprint in den ersten Runden ein kleines Foreshadowing für Sonntag bekommen, weil in Kurve 3 ist, habe ich auch schon da gesehen, Lando Norris ist einmal sehr riskant gedivebombt in Verstappen rein und Verstappen musste da ein bisschen ausweichen, um einen einmal Kontakt zu vermeiden. Im Sprint hat er es gemacht. Ja, das war so ein kleines Foreshadowing für das, was wir Sonntag erleben sollten. Aber da hat Verstappen reagiert. Die sind nicht aneinander geraten. War auch irgendwie, also ich sag mal so, dass ein Fahrer jetzt in Kurve 3 divebombt, irgendwie reinsticht, ist jetzt nichts Neues. Das passiert immer wieder.
Ich wollte gerade sagen,
also Kurve 3 ist dafür prädestiniert.
Man hat es ja ein paar Mal gesehen.
Richtig. Und dadurch verliert er aber Schwung. Verstappen kann kontern, treibt ihn dann in Kurve 5, meine ich, ist es dann, wieder weiter raus und überholt ihn zurück. Und dann ist halt die Tür offen für Oscar Piastri, der dann noch mehr aufschließen kann als Lando Norris. Und dann, was ist es, Kurve 7, Kurve 6, Kurve 7, wo dann Piastri.
Also ich glaube, nach der dritten DRS-Geraden kommen wir doch in Turn 4, gehen dann, fahren durch Turn 4 durch, kommen in Turn 5, dann in 6, dann durch 7, dann 8, dann 9 und dann 10, oder?
Es müsste irgendwie
10 Turns hat doch das Spielberg,
sein,
oder?
Aber es müsste irgendwie Kurve 6, Kurve 7 gewesen sein. Wo Piastri dann einfach wunderschön außen an Lando Norris vorbeigeht. Und das war wirklich ein klasse Manöver. Das ist ein Manöver, das wir dieses Wochenende häufiger von Oscar Piastri gesehen haben, auch im Rennen dann. Das ist scheinbar eins, das ihm liegt, wo man auch gesehen hat, dass er wirklich unfassbares Vertrauen in dieses Auto hat. Vielleicht auch mehr Vertrauen als manch anderer Fahrer in sein Auto. Weil da so außen lang zu gehen und dann so auf dem Gas zu bleiben, dass der Fahrer keine Chance hat, da irgendwas gegen zu machen, ist wirklich impressive und da hat Piastri mal wieder gezeigt, was er kann, was er zu leisten imstande ist, was er für ein unfassbares Potenzial hat, weil diesen Move nicht nur einmal zu bringen, sondern über das ganze Wochenende gesehen 3-4 Mal zu bringen, das ist unfassbar impressive, das ist geil und da sieht man, was Piastri für ein geiler Fahrer ist. Und was der für eine Zukunft vor sich hat, wenn du so einen Move regulär bringen kannst.
Ja, auch in den Doppel-Links-Kurven, wo das ja war, ist er ja auch im Rennen, glaube ich, bei Sergio Perez war es round the outside gegangen. Fand ich auch übel geil. Und das war auch, da hat die Regie leider ein bisschen schlecht gecuttet zu dem Zeitpunkt. Also die sind so ein bisschen, ich sag jetzt nicht komplett weg gewesen, aber die haben gerade so noch hingecuttet, dass man es einigermaßen noch gesehen hat. Aber im Replay, das war ein wunderschönes Überholmanöver. In die erste links und dann in die zweite links hat er es dann, wie gesagt, zugemacht gehabt. Ja, das war geil. Also Piastri hatte ein sehr gutes Wochenende, fand ich. Es war natürlich unlucky und da können wir vielleicht auch gleich drauf ein bisschen mit überspringen, dass Oscar Piastri im Qualifying ja eigentlich auch einen sehr guten Tag hatte und dann aber letztendlich die Tracklimits überschritten hat und oh,
es war close.
Also ich bin ehrlich, es war close und ich verstehe nicht, warum man an der Stelle Tracklimit so exakt genau misst, wenn dahinter eine Kiesfalle ist und der Mann noch nicht mal die Strecke verlassen hat, weißt du? Er war ja in dem Sinne nicht mal im Kies oder irgendwas drin, ne? Und wir haben Stellen, wo die Fahrer unfassbar weit drüber fahren teilweise. Und dann haben wir so eine Stelle, wo es dann wirklich so Millimeterarbeit ist, sage ich jetzt mal. Wo dahinter sogar ein Kiesbett ist. Das heißt, der Fahrer kann auch gar nicht weiter raus. Und dafür dann letztendlich den Fahrer bestrafen.
Ja, aber am Ende des Tages ist es halt leider die Regel. Und wenn es die Regel gibt, dann muss er auch durchgesetzt werden. Dann gibt es da auch keinen... Ich verstehe nicht, warum man gegen sowas Einspruch einlegt, wie es McLaren auch gemacht hat. McLaren hat Einspruch gegen diese Entscheidung eingelegt, dass da die Runde gestrichen wird. Was ich überhaupt nicht verstehe. Weil das ist ja eine... faktische Entscheidung, ob er draußen ist oder nicht, das sieht man ja anhand so vieler Telemetriedaten, die den Stewards der FIA und so weiter zur Verfügung stehen. Du kannst ja zweifelsfrei belegen, ob der Fahrer jetzt draußen war oder nicht. Mit allen vier Reifen, auch wenn du es auf dem TV-Bild nicht siehst, siehst du es ja auf den Daten. Deswegen verstehe ich nicht, warum du da versuchst, Einspruch einzulegen, wenn das ist so wie das Abseits im Fußball. Das ist halt am Ende des Tages, auch wenn es knapp ist, ist es eine faktische Entscheidung, wo es dann nicht bringt, drüber zu diskutieren, weil du siehst halt schwarz auf weiß,
dass es so ist. Deutschland an, die Fußspitze.
Richtig. Aber am Ende des Tages ist es halt eine Entscheidung, die schwarz auf weiß dasteht. Und es ist am Ende des Tages eine der klarsten Regeln, die wir haben. Wenn du drüber bist, dann war es das mit der Runde. So klar, also klarer wird es nicht, was die Regeln angeht. Wenn du rüber bist, zählt die Runde nicht. Fertig. Und Oscar Piastri war drüber, Oscar Piastris Runde zählt dementsprechend nicht. Weiß nicht, warum man sich dann darüber im Nachhinein beschwert. Man kann sich natürlich beschweren, dass die Regel da so streng durchgesetzt wird, wegen dem Kiesbett, wie du es angesprochen hast, klar. Aber wenn sie durchgesetzt wird, warum beschwerst du dich dann darüber, wenn du halt drüber warst? Das ist unverständlich für mich.
Ja, was man aber auch ganz klar sagen muss, im Vergleich zum letzten Jahr gab es dieses Jahr wirklich sehr, sehr wenige Tracklimit-Verstöße. Ja,
vielleicht war es
ne?
das also, Kiesbett wirklich, das seinen Zweck erfüllt hat. Und die für
Fahrer war es kein geklebtes.
Es war kein geklebtes, ja. Wurde uns auch auf Insta dann direkt nach der Folge geschrieben, hat man auch in der Renn-Action gesehen, es war kein geklebtes, aber das Kiesbett scheint seinen Zweck erfüllt zu haben. Die Fahrer sind da vielleicht ein bisschen vorsichtiger auch rangegangen, weil sie den Zeitverlust einfach nicht in Kauf nehmen wollten. Also gute Änderungen von der FIA und der
Strecke. Einige hat es gedreht. Einige hat es weggehauen, auch nicht nur in der Formel 1, auch wenn man in die Junior-Serien guckt, können wir später auch nochmal kurz drüber sprechen. Auch da hat das Kiesbett die Wirkung gezeigt, sagen wir es so. Aber nichtsdestotrotz, wo wir gerade beim Quali sind, dann gehen wir doch gleich nochmal zum Pole-Sitter. Und zwar Pole-Sitter by a lot, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man mit einer Sache bei weitem nicht so gerechnet hat, war es für mich, dass Max Verstappen die Pole hier unfassbar eindeutig holen wird. Und was auch immer dieser Mann gemacht hat, er hat unfassbare Pace gezeigt am Samstag im Qualifying. Also der war zwischenzeitlich einfach fast eine halbe Sekunde clear und am Ende waren es immer noch 3/10, wenn ich mich nicht irre. Oder 3,5, 4 sogar. Boah. Es ist unfassbar. Also aus dem Nichts blitzt der Mann einfach mal so eine Runde hin und es 0,888 Sekunden vor Sergio Perez? Am Ende?
Ja, kommt hin.
Muss ich mal geben. Stell dir mal vor, du bist Sergio Perez und dein Teamkollege nimmt dir im Qualifying fast eine ganze Sekunde ab.
Ja, das ist...
Über eine Strecke, wir reden hier über eine Strecke, die ist knapp über eine Minute lang. Das ist nicht Spa, die fast 2 Minuten lang ist und dir eine Sekunde abgenommen wird. Wir reden hier über eine der kürzesten Strecken im Rennkalender.
Was es auch noch mehr impressive macht, also die Q2-Zeit, die etwas langsamer war als die Q3-Zeit, aber Max Verstappens Q2-Zeit hätte zur Pole gereicht auch. Und mit seiner Q2-Zeit war er innerhalb von Q2 7/10 vor dem Rest des Feldes. Sechs Zehntel vor dem Rest, also 6/10 vor dem zweiten in Q2. Und dann in Q3 nur noch 4/10, bisschen schwach eigentlich von Verstappen. Aber das ist eine unfassbare Pace, da hat er gezaubert. Max Verstappen liegt Österreich und dem Auto liegt Österreich. Das haben wir die letzten Jahre immer wieder gesehen. Aber dass der
Wir haben auch in der Pre-Weekend-Show gesagt, Perke, wenn irgendwo hier das passt. Es wird keine bessere Strecke für Red Bull geben als das Heimrennen, als Spielberg, als den Red Bull Ring.
Das ist richtig, aber dass der im Qualifying das Fahrerfeld so deklassiert, will ich es nennen, weil 4/10 auf so einer Strecke oder das will ich schon deklassieren nennen, das ist krass. Er hat gezaubert, dass Max Verstappen sowas kann, das haben wir mittlerweile häufig gesehen, dass wir bei einem Max Verstappen eigentlich auch nicht mehr überrascht sein müssten, wenn er sowas macht, wissen wir auch. Aber irgendwie ist es dann doch schon überraschend und sehr impressive, dass man sowas raushaut. Und da einfach Respekt an Max Verstappen, dass der Woche für Woche irgendwo so zaubern kann, im immer noch nicht für mich oder nicht mehr besten Auto des Grids, dann 4/10 vor dem besten Auto des Grids zu sein. Vielleicht hat dem Red Bull Österreich besser gelegen, ja. Trotzdem finde ich den
McLaren mindestens auf Augenhöhe. Warum ist Sergio Perez dann P8?
Ja, P7 du? Im Qualifying. Nee, P8, hast du recht, habe ich mich verguckt. P8 im Qualifying. Ja, Perez auch besser als jedes Wochenende. Ja, Q3 ist ein Indikator dafür, dass Red Bull die Strecke liegt, würde ich mal behaupten. Dass Perez es in Q3 geschafft hat, ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass es eine gute Red Bull-Strecke ist, finde ich.
Ja, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Also ich glaube, dazu brauchen wir jetzt vielleicht erstmal nichts mehr sagen. Aber doch, wir sagen jetzt was dazu. Perke, Sergio Perez, die letzten 5 Rennen waren jetzt alle nicht das Gelbe vom Ei. Das ist die Ironie des Schicksals. Exakt seit seiner Vertragsverlängerung hat der Mann sich dazu entschieden, bodenlos schlecht zu fahren.
Ja, check ich auch nicht. Eigentlich müsste der Druck ja genau jetzt weg sein und er kann befreit auffahren. Aber das Gegenteil scheint mir der Fall zu sein. Seit dieser Vertragsverlängerung fährt er so, als ob ich mich da in den Red Bull sitzen würde. Das ist so bodenlos, was wir da sehen, dass er da im Rennen, wenn du in Österreich von P8 an den Start gehst, okay, dann haust du das Qualifying in Österreich mal ein bisschen. Ist okay, bist immer noch direkt hinter einem McLaren, nur die Top-Teams sind vor dir. Okay, passiert vielleicht mal. Aber dass du es dann im Rennen nicht mehr schaffst, aus so einer Strecke dich irgendwie vorzuarbeiten und das ganze Rennen da mit den Alpinen und Haas fightest, ist ja die nächste bodenlose Frechheit, die er da abliefert. Dann kämpf dich wenigstens
der
nach
Mann,
vorne.
Der macht er nicht. Ja, der Mann hat einfach komplett. Sein Rennen lag nicht mit den McLaren und davor, sein Rennen lag mit den Haas. Ja. Man hat richtig gesehen, der Mann hat auf Oscar Piastri richtig viel Zeit verloren, aber sich ungefähr mit den Haas gehalten. Und guck dir mal an, Nico Hülkenberg, MVP für mich, absoluter Fahrer des Tages, absoluter Driver of the Day. Der Mann hat es sowas von verdient. Und guck dir an, er ist am Ende vor Sergio Perez gelandet. Und Sergio Perez hat sogar in der allerletzten Runde des Rennens eine verzweifelte Dive-Bomb in Turn 4 oder 5, was auch immer es dann sein mag, Perke, versucht, nur um noch vorbeizukommen und hat ihn fast noch abgeräumt.
Ach, ist das geil. Perez tut mir mittlerweile leid. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ob er einfach über den Zenit seines Schaffens hinaus ist oder was da ist. Das kann ja alles nicht richtig sein mittlerweile mehr. Du kannst mir ja nicht erzählen, dass Perez einfach ein scheiß Fahrer ist. Das ist ja nicht so. Perez ist doch ein guter Fahrer eigentlich. Der kann's doch. Aber warum macht er es denn nicht? Warum macht er denn gar nichts?
Weißt du, was mir aber auffällt? Es kommt keine Kritik von Red Bull Seiten. Nee,
hast den gerade verlängert. Du kannst dir den jetzt nicht schon direkt nach der Vertragsverlängerung öffentlich anzählen. Das kannst du nicht machen.
War das jemals ein Problem von Dr. Helmut
Nein,
Marco?
Das nicht. Aber vielleicht hat er ja auch ein bisschen dazugelernt. Also du kannst nicht einen Fahrer verlängern und 3 Wochen nach der Vertragsverlängerung den schon wieder öffentlich anzählen. Dann machst du dich selbst lächerlich. Lächerlich hast du dich zwar schon damit gemacht, dass du dem überhaupt 2 Jahre nochmal gegeben hast, ja. Aber den dann direkt danach wieder anzählen, dann gibst du ja auch noch der Öffentlichkeit recht. Die Öffentlichkeit hat ja, der Konsens war ja, ey, das ist, wenn ihr den verlängert, schon okay, aber dann ist da 2 Jahre viel zu lang. Da würde man ja der Öffentlichkeit auch noch recht geben. Das funktioniert nicht. Das kannst du nicht machen. Du musst jetzt hinter deinem Fahrrad stehen, scheißegal, was passiert. Und das ist scheiße.
Wenigstens bis, keine Ahnung, zur Sommerpause. Mid-Season oder
Season-End. Steh wenigstens bis zur Sommerpause hinter Perez. Das musst du jetzt machen. Du hast keine andere Wahl. Du hast den gerade verlängert, entgegen der öffentlichen Meinung. Da kannst du dir jetzt nicht sagen, Perez ist schlecht, was vielleicht ist. Ist er nächstes Jahr wieder raus? Das kannst du jetzt nicht machen.
Also wenn er so weiterfährt, garantiere ich dir, dass der nächstes Jahr spätestens raus ist, wenn nicht sogar
du
noch in der Summerbreak.
Du hast mir auch garantiert, dass er dieses Jahr wirklich nur bis Sommerpause fährt. Das hast du mir vor der Saison auch garantiert.
Und aktuell arbeitet er darauf hin?
Es wird aber nicht passieren. Die haben den gerade verlängert, 2 Jahre,
Mann,
die werden den nicht
Der Mann tut gerade alles in seiner Kraft, um seinen Sitz im Speedrun-Modus zu verlieren.
Ja, das ist mir auch bewusst, aber er wird ihn nicht verlieren. Hat Red Bull auch, obwohl Red Bull und zu viel Stolz auch nicht, aber wie gesagt, die haben gerade so viel Backlash dafür bekommen, dass sie ihn überhaupt 2 Jahre verlängert haben. Die werden einen Teufel tun und der Öffentlichkeit jetzt recht geben. Das ist das Letzte, was die machen wollen.
Ja, aber sie könnten ja auch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, einen Ricardo oder einen Tsunoda einfach switchen mit.
Das wäre ja noch schlechter.
Dann würdest du ihn nicht feuern, ja, sondern würdest ihn einfach nur
auch
tauschen.
Auch dann würdest du der Öffentlichkeit recht geben, weil du dann sagst, Perez ist nicht gut genug für Red Bull und du hast ihn gerade verlängert.
Aber es ist halt nicht ganz so schlimm vom Level her.
Die Degradierung wäre nicht ganz, ich weiß nicht, ob es vielleicht schlimmer wäre sogar, aber das ist eine andere Sache.
Das ist nicht so, als würden dir beide Arme abgehackt werden, das ist nur, als würde so ein Arm weg sein.
Das freut mich ja dann, wenn nur ein Arm weg ist, juhu. Aber da ist halt das Thema, über das wir schon häufig gesprochen haben und das wir heute nicht ausbreiten müssen. Du hast kein Upgrade teamintern gerade. Du hast kein Upgrade, du hast niemanden im Team, du hast im V-Cup niemanden, der es wirklich, ein großes Upgrade zu Perez machen sein würde. Vielleicht würde es Ricardo oder Tsunoda mal besser machen oder ungefähr auf dem gleichen Niveau. Ich bin der festen Überzeugung, dass Yuki Tsunoda auf dem gleichen Niveau fahren würde wie Perez zurzeit. Aber du hast halt dieses Upgrade nicht.
Aber
du
brauchst besser.
Ist halt besser. Und du brauchst dieses Upgrade. Du brauchst keinen, der genauso fährt wie Perez. Das brauchst du nicht. Das ist das Letzte, was du jetzt brauchst. Du brauchst einen, der besser fährt. Und das hast du nicht. Ganz einfach.
Obwohl ich, und das wird dich jetzt freuen zu hören wahrscheinlich, obwohl ich wahrscheinlich aktuell sogar der Meinung wäre, dass ein Tsunoda besser fahren würde als Perez. Weil, wo soll sich das denn noch hinentwickeln mit Perez? Also es kann ja legit nicht mehr viel schlechter werden. Der Mann fährt nicht konstant um Podien oder Punkte wirklich mit. Je nachdem. Also der Mann ist im Qualifying bodenlos unterwegs. Wir machen uns drüber lustig, dass der Mann Q3 erreicht hat. Ja. Wie bodenlos ist das, dass wir überhaupt allein die Möglichkeit haben, in Anführungszeichen uns darüber lustig zu machen, dass der Mann Q3 erreicht? Das sollte Standard sein, das sollte Voraussetzung sein. Das sollte nicht mal zur Debatte stehen, ob der Mann Q3 erreicht. Und allein der Fakt, dass wir darüber reden, zeigt für mich, dass ein Yuki Tsunoda, welcher das mit einem V-Cup teilweise erreicht, es definitiv besser machen würde. Ich sag jetzt nicht, dass er den gleichen Job wie ein Lando Norris oder Oscar Piastri vom Level her machen würde. Aber der Mann würde wenigstens um Punkte fahren. Und das ist das, was Verstappen aktuell braucht. Er braucht einen Teamkollegen, der einfach um Punkte fährt und im Notfall auch einfach mal draußen bleiben kann, so wie ein Oscar Piastri, und auch einfach mal blockieren kann.
Das ist richtig. Das hat Max Verstappen nicht. Deswegen steht er da allein auf weiter Flur, eigentlich in jedem Rennen im Kampf um den Sieg. Und das hat ihm sicherlich auch schon einige Nerven gekostet in verschiedensten Rennen. Aber damit würde ich dieses Thema jetzt auch abhaken. Das haben wir oft beredet. Perez ist zurzeit zu schlecht für Red Bull. Ich weiß nicht, warum man den 2 Jahre verlängert hat. Man hat aber keinen perfekten Ersatz. Das ist ja nichts Neues. Das haben wir schon. Das besprechen wir schon seit gefühlt einem Jahr, dieses Thema. Und Red Bull ändert nichts daran. So, da bringt es auch nichts, wenn wir uns jetzt noch mit. Wir haben ja uns jetzt schon wieder 10 Minuten darüber aufgeregt. Reicht auch, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir können so langsam zum Sonntag kommen.
Ey, wir haben ja eh noch ein bisschen
was vor uns. Wir haben noch ein bisschen was, genau. Ich glaube, wir haben noch eine Sache, auf die eigentlich jeder wartet. Die kommt auch,
Es
dauert nicht mehr so ewig, bis sie kommt. Aber wir fangen natürlich auch den Sonntag von vorne an. Und zwar in Runde 1, eigentlich auch schon Kurve 1. Und eigentlich ist da schon das Rennen für Charles Leclerc vorbei. Denn
also wirklich, als Ferrari-Fan kann ich es verstehen, wenn man Depressionen bekommt.
Das auf
also
jeden Fall. Denn Charles Leclerc und Oscar Piastri geraten aneinander. Oscar Piastri, ich will nicht sagen touchiert, das war schon ein bisschen heftiger als nur touchieren, streift mit seinem Hinterrad Charles Leclercs Frontflügel, der danach kaputt ist. Da hat niemand Schuld, das ist ein Eng beim Start, passiert. Aber es ist natürlich so ungünstig für Leclerc, dass Österreich direkt wieder in Runde 1 vorbei ist. Das nächste schlechte Wochenende für ihn. Eigentlich hätte er nach Runde 1 direkt aufhören können, das wäre nicht aufgefallen. Nervig. Also als Ferrari-Fan ist es blöd. Leclerc hat sogar fast noch einen Punkt geholt am Ende. Am Ende war er 11. Bringt ihm jetzt aber am Ende auch nichts, 11. zu werden. Was bringt denn 11. Platz mit 0 Punkten? Gar nichts. So, Rennen.
Du hast nur die Engine weiterhin abgenutzt. Richtig. Also eigentlich hast du nur geschadet. Eigentlich hat es nur geschadet.
Richtig. Das Rennen war vorbei, bevor es richtig angefangen hat. Aber Schuld hatte da wirklich eigentlich niemand dran. Ist eng beim Start, ist ein normaler Startunfall. Das passiert, würde ich einfach mal behaupten.
Ich meine, es ist natürlich immer noch möglich, dass ein Safety Car kommt, wovon wir ja keins gesehen hatten, abgesehen von dem einen VSC. Ich glaube, darauf hat Ferrari dann natürlich noch ein bisschen gegambelt. Es war natürlich dann unlucky, dass es nicht passiert ist. Aber ich muss jetzt auch ehrlich gestehen, ich habe auch gar nicht mehr den Kontakt zwischen Leclerc und Piastri jetzt wirklich vor Augen. Aber war es nicht so, dass Piastri sogar noch einen Bump von hinten bekommen hatte?
Das weiß ich auch nicht mehr genau. Ich habe nur die Perspektive so von Leclerc gesehen, wo dann auf einmal Piastri links neben ihm erscheint und mit seinem Hinterrad schön seinen Frontflügel mitnimmt. Und wenn er auch noch einen Stoß von hinten bekommt, dann ist es natürlich noch unglücklicher.
Ich glaube, er hat einen Stoß von hinten bekommen. Ich kann dir nicht sagen, von wem. Also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht mehr vor Augen und ich kann es jetzt auch nicht mehr so einfach schnell vor Augen ziehen. Aber ich meine, Piastri hat einen Kick von hinten reinbekommen.
Ja, passiert.
Ich kann dir aber nicht sagen, von wem.
Ja, das passiert, so. Ist unglücklich. Aber ich fand es ja auch krass, Ferrari hat Leclerc auch gesagt, selbst ohne Safety Car glauben wir, dass wir in die Punkte fahren werden mit unserer Pace. Hat am Ende nicht geklappt, schade Ferrari.
So weit, ja, aber so weit weg waren sie gar nicht mal.
6 Sekunden waren es am Ende. 6 Sekunden weg von Gasly. Nicht mal, 5,3 Sekunden war man weg von einem Punkt. Das war an sich eine gute Recovery von Leclerc. gereicht hat es am Ende trotzdem nicht. Wir reden jetzt wieder über, auch mit P10 oder P9 hätten wir über ein enttäuschendes Wochenende wieder geredet bei ihm. Ist jetzt natürlich sehr nervig, gerade in dem Rennen, wo seine zwei Konkurrenten eigentlich sich gegenseitig wegknallen, dass er da null, gerade in dem Rennen dann null Punkte holt. Also macht das Ganze natürlich nochmal doppelt bitter, aber kann er nichts für, passiert. Ganz einfach.
Ja, was man natürlich jetzt auch noch in Betracht ziehen muss. Wir haben ja vorhin über Sergio Perez geredet und ich möchte vielleicht noch ganz kurz eine Sache dazwischen hauen, die wir dann noch beachten müssen bei dem Punkt Perke, der dann noch kommt. Ich weiß nicht, ob du schon in seine Insta-Story geguckt hast.
Ach ja, er hatte auch Probleme mit dem Auto. Ne? Er hatte auch Schaden, das ganze Rennen.
Genau.
Richtig, habe ich auch gesehen. Das wollte ich eigentlich auch ansprechen. Habe ich gestern Abend noch gesehen. Habe ich auch schön verdrängt jetzt heute Morgen. Habe ich auch vergessen. Gut, dass du es nochmal ansprichst.
Ich glaube, das kommt sogar vom Start, wenn ich mich nicht irre, ne?
Ja, Kontakt. Ja, laut ihm direkt am Anfang des Rennens. Gut, dass du es nochmal ansprichst, dass wir es noch wenigstens ein bisschen relativieren können. Er hatte das gesamte Rennen Schaden.
Ist halt ändert trotzdem nichts daran, dass er ein bodenloses Qualifying hatte.
Das natürlich, dass der Rest des Wochenendes auch ohne Schaden schlecht war. Darüber müssen wir nicht reden. Aber das relativiert immerhin das Rennen ein bisschen.
Ja, aber wie gesagt, wollte ich noch schnell dazwischen hauen, weil ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war das beim Start. Ja. Also daher passt das ganz gut. Kommen wir zu einem Team, was, ich sag jetzt mal, den Spice-Faktor der Formel 1 unfassbar erhöht. Also dieses Team wäre für Reality-TV ein echter Mehrwert.
Oh ja, über so eine Inside-Serie bei dem Team, da würde ich einiges für geben.
Also Alpine hatte ja schon in Monaco seinen Boiling Point, dachte ich, erreicht. Aber nein. Die machen weiter, die beiden. Und zwar richtig. Fangen wir erstmal damit an, dass die beiden im Sprint schon ein ziemliches Aneinanderkommen hatten und auch im Rennen. Also allein der Fakt, dass beide komplett nebeneinander fahren und letztendlich Esteban Ocon Gasly von der Strecke drängt und einen Fernando Alonso so die Tür zumacht, dass der ihm fast hinten reinfährt, ist vogelwild.
Das ist schon geil. Das finde ich doch geil. Das finde ich doch geil zu sehen.
Vor allem die Teamradios von Gasly dann dazu. So, ja Bruder, was war das denn? Er schießt mich von der Strecke hier halb gefüllt. Und bei Ocon einfach Stille. Stille am Funk, da wurde gar nichts gesagt. Es war komplett ruhig.
Ey, ich finde es auch so geil, wie Ocon die Ansage bekommen hat. Ey, jetzt bist du mal so langsam hier bisschen ruhiger auf der Strecke, krieg deinen Scheiß jetzt mal zusammen, reiß dich am Riemen und er macht genauso weiter wie vorher. Es ist so geil, dass er so eine Ansage von Alpine bekommt, wo ihm auch gesagt wird, ey, wir können härtere Strafen auch durchsetzen, wo schon gerichtet wurde, dass er ein Rennen von Alpine einfach rausgeworfen wird, dass ein Rennen Jack Doohan übernimmt, dass das schon gerichtet war, dass das allein schon im Raum steht, ist komplett bescheuert und dass Ocon da einfach drauf scheißt und genauso weitermacht wie vorher. Ich liebe es. Ich liebe alles daran, bin ich ganz ehrlich mit dir. Ich will es auch lesen. Ich will es in Silverstone. Ich will, dass die beiden nebeneinander starten in Silverstone. Ich will genau dieses Chaos da wiedersehen. Das ist mir völlig egal, wie es den beiden und dem ganzen Team dabei geht. Ich will das Chaos sehen und ich will, dass Ocon Gasly in den S-Kurven in Silverstone abräumt. Also ohne dass da irgendwie groß Scheiße. Schaden, ohne irgendeinen großen Einschlag. Ich will, dass da kein Auto richtig kaputt geht. Ich will, dass alle sicher durchkommen. Ich will, dass keiner einen großen Impact hat. Aber ich will auch, dass Ocon irgendwie Gasly am Hinterrad erwischt in den S-Kurven und dann sehen, was da abgeht. Das möchte ich irgendwie sehen, was dann los wäre.
Also ich sag's so, wie es ist. Ich bin ja der Meinung, die Hütte bei Alpine brennt schon. Ne? Also die steht schon lichterloh in Flammen. Die Flammen gehen schon Meter hoch. Aber ich sag's dir, Perke, sollte das passieren, dann räumt da nochmal ein fetter Tornado durch
das brennende Haus. Ich glaube, dann werfen die auch Ocon einfach so raus. Ich glaube, dann war es das für Ocon. Da war das Letzte, was Ocon da gemacht hat.
Und no joke, was sollen sie denn machen? Ihn feuern? Das wär das Einzige, ja, was noch bleibt.
Wenn das passiert, was ich da gerade geschildert habe, dann war es auch das Letzte, was Esteban Ocon für Alpine gemacht hat in seinem Leben. Dann wird Jack Doohan da reingesetzt und da wird keine Träne dem Esteban Ocon hinterher geheult. Dann war es das Letzte. Also nochmal hier als Disclaimer. Ich möchte nur, dass es ein kleiner Dreher ist. Ich möchte nichts Großes. Ein kleiner Dreher reicht mir. Mehr möchte ich gar nicht.
Einfach, es reicht ein simpler Kontakt zwischen den beiden, dass einer der beiden einfach, keine Ahnung, wegen einem mechanischen Schaden oder einer Puncture oder sonst was.
Und Esteban Ocon muss schuld sein. Gasly soll nicht schuld sein.
Genau, und Esteban Ocon.
was bringt es mir, wenn Gasly schuld ist? Ich möchte Esteban Ocon klare Schuld haben. Und dann gucken, was passiert.
Also, Perke, ich sag's, wie es ist. Wir haben dann ein Thema, über das wir unfassbar viel reden können. Und wie gesagt, die Hütte brennt. Da würde ein Tornado durchfegen. Von der Hütte würde nichts als Asche übrig bleiben,
absolut
die über einen
richtig.
Kilometer verteilt wäre.
Absolut richtig. Und genau das möchte ich sehen.
Oh, ich liebe es. Also, das ist und bleibt ein definitiver Breaking Point in 2024. Und ich glaube, Berge, wir haben noch lange nicht das Ende von diesem alpinen Diskurs gesehen, der da abgeht. Und das wird uns noch für eine Weile verfolgen, spätestens bis zum Ende der Saison. Und jetzt imagine mal, also allein der Fakt, dass du jetzt bei diesem Duell, beziehungsweise Dreier-Duell, Triell, wie sagt man, Triell?
Wahrscheinlich, oder?
Vermutlich, es klingt ein bisschen falsch, aber I guess, dass du Alonso, den ehemaligen Teamkollegen von Ocon hast, dann Gasly, den jetzigen Teamkollegen und Ocon halt selbst und selbst der ehemalige Teamkollege von Gasly wow. über den einfach Funk nur wow. einfach nur raushaut. Wow.
Also wirklich ein Funkspruch für die Geschichtsbücher, dieses Wow von Alonso. Und ich freue mich auch jetzt schon auf nächstes Jahr, wenn Ocon sehr wahrscheinlich im Haas sitzen wird und so wie es aussieht, Haas und Alpine ungefähr auf Augenhöhe sein werden, wenn es so sich weiterentwickelt, wie es jetzt ist, dass die sich immer noch nicht aus dem Weg gehen können auf der Strecke. Dass die in gleich starken Autos sitzen werden nächstes Jahr, auch wenn sie bei verschiedenen Teams sind. Und das ist dann, ich will das sehen. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will richtig Chaos haben. Mir reicht das nicht, was gerade ist. Ich will, dass es brennt.
Ah, Perge, ich glaube, das wird's. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht allzu lange warten. Aber das wird definitiv passieren. So, gehen wir ein bisschen weiter. Und zwar kommen wir zu Fernando Alonso, welcher
nicht nur Wow sagen kann, der auch Wow-Sachen machen kann auf der Strecke.
Genau, und er ist ja jetzt auch in einem sportlichen Alter, was die Formel 1 angeht.
Perge. Da hat man vielleicht nicht mal die Reaktionszeiten. In dem Alter.
Das war jetzt auch gerade meine Frage. Ist das jetzt vielleicht nicht mehr die Reaktionszeit gewesen, die er haben sollte?
Nein. Alonso ist schon noch ein super Fahrer, hat auch noch die Reaktionszeit. Ist einmal mal blöd, hat er was blöd eingeschätzt, räumt der Joe komplett weg. Also er fährt ihm schön hinten rein und fährt ihn komplett von der Strecke. Hat dafür auch seine gerechte Strafe bekommen. 10 Sekunden, 2 Penalty Points. Damit steht Alonso jetzt bei 8 von 12 Penalty Points. Das heißt, einen so einen Unfall darf er sich noch erlauben, dann ist auch bei ihm Ende. Dann darf er sich auch nichts mehr erlauben, aber mit 8 Punkten kannst du noch arbeiten. Ja, also, was müssen wir da groß drüber reden? Klar, Alonso schuld, der räumt Joe da einfach weg. So, der wollte vorbei, hat Joe kurz mal weggehievt, damit er auch vorbeifahren kann irgendwie. Ist halt blöd für Joe, ne? So ohne
dass du irgendwas machen kannst,
wirst du davon auch einfach von der Strecke gedrückt. So von hinten, auf einmal spürst du was und dann bist du noch Beifahrer, da kannst du nichts mehr machen. Passiert. Soll nicht, muss, darf eigentlich nicht passieren. Aber wir haben schon oft genug gesehen, dass sowas halt passiert. Und auch ein Alonso kann mal Fehler machen. Auch einem Alonso darf sowas mal passieren. Das ist ja sonst einer der besten Fahrer, die wir im Grid haben. Einer der fehlerfreisten Fahrer, die wir im Grid haben. Auch ihm darf mal ein Fehler passieren. Das sollte man jetzt nicht zu sehr an die große Glocke hängen, finde ich. Passiert, hat seine Strafe bekommen, fertig.
Sehr gut, brauche ich nicht mehr groß was zu sagen. So, Perke.
Ja, jetzt geht's los.
Der nächste Punkt, das ist der Norris-Verstappen-Punkt, auf den alle gewartet haben. Bevor wir da jetzt in die Sachlage gehen, wer schuld war, Perke, ich möchte eine Sache fix noch vorher machen. Und zwar, wir haben ja gerade über diese Kollision zwischen Alonso und Joe geredet, ne? Was war das Strafmaß für Alonso und Joe?
Meine 10 Sekunden und 2 Penalty Points. Ich kann es nochmal ganz kurz nachgucken. Es müsste im Undercut-Discord müsste es natürlich in den F1 News stehen. Also wenn ihr sowas immer lesen wollt, dann schaut da vorbei. Ja, 10 Sekunden und 2 Penalty Points für Causing a Collision.
Okay. So, jetzt möchte ich nur mal ganz kurz, bevor wir, wie gesagt, in die Schuldlage gehen, erstmal ganz kurz über das Strafmaß der FIA reden.
Es ist genau das Gleiche.
Was ich vogelwild finde, sind, was für Strafen hier verteilt werden. Also das vom Maß her. Guck dir bitte den Sprint an.
Ja.
Im Sprint hat Nico Hülkenberg 10 Sekunden plus 2 Penalty Points dafür bekommen, dass der Mann mit seiner Dive Bomb keinen Kontakt in Turn 3 mit dem Fahrer, den er überholen wollte, hatte. Und ihn lediglich von der Strecke gedrängt hat.
Aber ich sag mal so, für gefährliche Spiele im Fußball gibt es auch eine gelbe Karte.
Ja, aber Perke, 10 Sekunden und 2 Penalty Points. Was ich vogelwild finde, was ist denn aus den 5 Sekunden Strafen eigentlich geworden? Du siehst
die nur noch für Track Limits. Und für dieses, Hamilton und noch ein Fahrer, ich weiß gar nicht mehr wer, wenn du beim Boxeneingang auch über die weiße Linie fährst.
Ja, wenn du über die weiße Linie beim Boxeneingang fährst. Aber Perke, was ist denn aus den, ich sag jetzt mal, den guten alten Zeiten geworden für unser Verhältnis? So, guck dir mal 2018 oder so an, wo du einfach sensible Strafen bekommen hast.
Ja, also, ab jetzt gibt's nur noch 10 Sekunden
Strafen. Wir können doch jetzt nicht anfangen, sage ich jetzt mal, einen Dive-Bomb, der zu keinem Kontakt führt, mit 10 Sekunden und 2 Penalty Points zu bestrafen, wie zum Beispiel den Kontakt zwischen Alonso oder Joe oder Verstappen und Norris, oder Perke, Silverstone 21, den Kontakt zwischen Verstappen und Hamilton. Das ist ein Level. Du kannst mir nicht erzählen, dass Hamilton und Verstappen 21 dasselbe Strafmaß ist, wie letztendlich ein fehlender Kontakt von Hülkenberg, der einfach einen Dive-Bomb macht.
Die FIA kann es ja erzählen.
Wo sind wir hingekommen?
Die FIA und die
Stewards können es. Weißt du, was ich meine? Das ist, ich finde das kurios, ja, wie das Strafmaß aktuell angewandt wird. Und ich finde es auch nicht mehr gerecht. Also, wenn es wirklich schwerer Kontakt ist mit folgenschweren Sachen, dann war es früher eine Durchfahrtsstrafe. Punkt.
Aber
wenn es irgendwas anderes war, dann war es 10 Sekunden. Wenn es was Leichteres war, waren es 5 Sekunden.
Aber man muss den Stewards auch zugute halten. Die haben das scheinbar am Anfang der Saison festgelegt und ziehen das auch seitdem durch. Da gibt es immerhin kein was wäre wenn und hier und da und keine Diskussion. Wenn irgendjemand Scheiße baut, dann gibt es 10 Sekunden. Das ist halt die ganze Saison schon so. Das ist scheinbar das Strafmaß, das man bei den Stewards generell und bei der FIA festgelegt hat, was man vergeben möchte dieses Jahr für alles. Und dann finde ich es halt auch gut, dass man es auch durchzieht. Dass es da nicht gibt, ey, hier, du bekommst mal 5 Sekunden, hier 15, 10, 20, was auch immer. Dass man dann wirklich, es ist eine harte Linie, die Stewards fahren auf jeden Fall. Es ist eine sehr kleinliche Linie. Darüber müssen wir nicht reden. Aber dass die kleinliche Linie, die wenden sie immerhin bei jedem an. Da gibt es keinen, der sie nicht bekommt, die behandeln jeden gleich. Ja, jeder bekommt halt die Strafen. So, das ist natürlich überzogen, finde ich auch. Aber wenn die Stewards das festlegen, dass jede Sache irgendwie 10 Sekunden ab jetzt gibt und das durchziehen, wie sie es machen, dann ist es so, finde ich.
Weil das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie du das siehst, ob du auch der Meinung bist.
Ja, ich finde es auch
also,
zu hart.
Wie ich jetzt, das ist, ich finde es einfach nicht verhältnismäßig. Also, ich finde, man kann jetzt eine Kollision, die zum Beispiel ein Rennen beendet für Leute, nicht mit einer Dive-Bomb ohne Kontakt gleichsetzen,
ja, nein,
was dann letztendlich das gleiche Strafmaß
ist. Ja, finde ich es auch, aber ich finde es gut, dass die Stewards dann wenigstens bei ihrer Linie bei jedem Rennen bleiben, weil wir haben es ja jetzt schon oft gesehen, die Stewards sind hart dieses Jahr. Und dass sie es dann auch einfach bleiben, dass sie dann keine Ausnahmen machen, finde ich an sich okay, auch wenn ich es persönlich auch zu hart finde. Aber das ist scheinbar, wie gesagt, die Linie der Stewards dieses Jahr, dass man alles hart bestrafen will und dann ist es halt so.
Ja, gut, kommen wir zum Discussion Point.
Oh Gott.
Ich glaube.
Und wir sind jetzt schon bei 40
Minuten. Ich glaube, alle haben drauf gewartet.
Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten.
Ja,
und jetzt kommt das Thema.
Ich bin auch ehrlich, ich habe gar nicht so groß Bock,
ich jetzt auch hier nicht. Ich bin
uns aus dem Leben zu fetzen.
Ich weiß ganz genau, wenn wir es drauf anlegen würden, dann würden wir hier eine Stunde lang diskutieren.
Ja,
weil
vermutlich.
Weil wir nicht der gleichen Meinung sind. Aber lass uns doch erstmal ganz ruhig anmelden. Lass uns doch erstmal
schildern. Aber man muss auch nicht immer der gleichen Meinung sein, Perke. Das ist ja das
Richtig.
Schöne.
Lass uns doch erstmal ganz voller Anfang, lass uns doch schildern, was passiert ist überhaupt mal. Und zwar
genau,
war es
in Runde 64.
Genau, war's. Runde 64 in Kurve 3 rein. Da gibt es einen Kontakt, da will Lando Norris außen oder positioniert sich außen von Max Verstappen auf der Außenseite der Kurve. Und Max Verstappen möchte dann natürlich auch die Kurve fahren, am besten auf der Ideallinie für ihn natürlich. Fährt dann auch ein bisschen nach links. Da ist dann halt aber Lando Norris. Verstappen fährt quasi so gesehen in Lando Norris rein. Und beide holen sich eine Puncture ab. So, das ist am Ende, oder Lando Norris ist halt da und Max Verstappen macht diesen kleinen Schlenker.
Also es kommt auf jeden Fall am Ende zum Kontakt.
Wer den hätte vermeiden können und ob beide den hätten vermeiden können, reden wir gleich drüber. Aber am Ende kam es zu diesem Kontakt und beide hatten am Ende eine Puncture, die Lando Norris deutlich schlimmer getroffen hat als Max Verstappen, weil dadurch war auch der komplette Unterboden von Lando Norris dahin. Lando Norris musste das Auto retiren. Er hat gar keine Punkte geholt. Max Verstappen konnte es noch in die Box retten, konnte Reifen wechseln und konnte am Ende immer noch P5 holen.
Ja, fangen wir mal damit an, Perke, dass ich hardcore überrascht war, dass nur Lando Norris dann tatsächlich raus war. Weil das Erste, was ich gedacht hatte, als ich die TV-Bilder gesehen habe, Verstappens Reifen hinten komplett aufgeschlitzt. Das war's für Verstappen, der ist raus direkt. Und bei Norris saß ja für die ersten, ich sag jetzt mal 15 Sekunden,
saß
so aus, als wäre da nichts passiert.
Das hat mich
als
auch überrascht, alles als er dann auch auf einmal so langsam war. Das hat mich auch sehr überrascht.
Und dann als bei Norris, also Norris ist ja noch langsamer in die Box gekommen, bei dem hat es ja alles zerschreddert. Ja. Also der Reifen ist ja komplett in alle 1000 Einzelteile zerflogen. Das war ja irre.
Ja, auf jeden Fall, das hat Norris ja schon sehr heftig erwischt. Ja, ich habe schon gesagt, beim Sprintrennen hatten wir so ein kleines Foreshadowing, was passieren wird, denn dieses ganze Duell Norris-Verstappen ging natürlich schon ein paar Runden vorher los. Angefangen hat es natürlich damit, dass Red Bull das erste Mal seit gefühlten Jahren einen Boxenstopp komplett fahren hat. Ohne den fahrenden Boxenstopp wären wir, glaube ich, nie in diese Situation gekommen.
Nein, werden wir auch nicht.
Denn
selbst wenn, also der Boxenstopp ist die eine Sache, das sagst du richtig. Ich bin auch der felsenfesten Meinung, die hätten Max Verstappen auf harten Reifen wieder rausschicken können, weil das Reifendelta war ungefähr, also von frisch zu frisch, bei 0,2 bis 0,3 Sekunden pro Runde. Lassen Lando Norris, keine Ahnung, eine halbe Sekunde fahren, dann wären das mit 7 Sekunden Abstand immer noch 14 Runden gewesen, die Norris überhaupt gebraucht hätte, um gleich auf zu sein. Plus ein bisschen Helping, sage ich jetzt mal, vom DRS und den Abbau der Reifen dann über Zeit hinweg. Ich glaube, selbst das hätte gereicht.
Ja, also es war ein 6,5 Sekunden Stopp bei Max Verstappen, was man bei Red Bull eigentlich nie sieht. Und dass es dann in so einer an so einem wichtigen Zeitpunkt passiert, ist nochmal überraschender, weil Red Bull da eigentlich das Team ist, bei dem du sein möchtest für einen wichtigen Boxenstopp. Das ist das Team, wo du sagst, die sind die Besten, die machen keine Fehler.
Ja.
Jetzt haben sie einen Fehler gemacht. Und ich glaube auch.
Es war natürlich unlucky, weil der Stopp an sich war ja fertig.
Ja.
Also die haben ja nicht 6,5 Sekunden tatsächlich für den reinen Stopp gebraucht, sondern die waren nach knapp 3,5, 4
fertig. Was auch ein langsamer Stopp ist.
Aber was auch langsam ist, aber das wäre noch okay gewesen. Das Problem ist, dadurch, dass Red Bull ja letztes Jahr erst an der Konstrukteurswertung gewesen ist, sind sie ganz, ganz vorne. Die sind die allererste Box in der Boxengasse, wenn du reingefahren kommst. Und deshalb hatte man das Problem, dadurch, dass es ein 7-Sekunden-Fenster war und du allein schon 4 Sekunden für den Stopp an sich gebraucht hast, ist genau in diesem Moment, wo sie fertig waren, Lando Norris vorbeigefahren an der Red Bull Boxengasse. Das heißt, du musstest zusätzlich nochmal warten, um nicht einen unsafe Release zu machen und um nicht in Norris reinzufahren. Und dadurch hat man halt nochmal diese 2,5, 3 Sekunden verloren.
Genau, dieses Fenster mit Lando Norris hat man übrigens beim ersten Boxenstopp perfekt abgepasst. Wir haben schon beide drüber geschrieben, es wurde ja diskutiert, Unsafe Release oder nicht. Für uns beide keine Unsafe Release. Das nur am Rande erwähnt. Aber ich glaube auch, hätte es diesen Boxenstopp nicht gegeben, wäre es einfach keine Gefahr gewesen, denn Norris konnte sich nur so hinter Verstappen festsetzen, weil er halt Runde für Runde
dieses DRS hatte. Verstappen war schneller am Ende des Tages.
Ja.
Er war das schnellere Auto am Ende des Tages.
War also, da,
oder der bessere Fahrer.
Norris war da, weil er Runde für Runde dieses DRS hatte und es ihm dadurch natürlich leicht gefallen ist, hinter Verstappen so nahe zu bleiben, weil die Strecke hat halt lange DRS geraden. Mit DRS bist du da schon OP auf dieser Strecke. Und Max Verstappen hätte ohne diesen Boxenstopp, wenn der normaler Boxenstopp so 2,5, vielleicht auch 3 Sekunden, hätte der so lange gedauert, hätte Max Verstappen das vorne kontrollieren können und hätte das Rennen gewonnen. Dann wäre es vielleicht nochmal ganz am Ende zu einem kleinen Ding geworden, aber ich glaube, dann wäre das so ein Imola-Ding geworden, wo man sagt, ey, wäre das Rennen noch 2, 3 Runden länger gegangen, boah, was hätten wir dann für ein Duell gehabt, aber am Ende war es halt keine 2, 3 Runden länger, wie es halt auch in Imola der Fall war zwischen den beiden. Jetzt war es aber so, dass Norris direkt hinter Verstappen ist und der S hat.
Oder beziehungsweise, was waren es, glaube ich, 2,5 Sekunden
ja, und den,
zum Zeitpunkt, wo sie rausgekommen sind, dann Verkehr
halt auch
und den Verbremser raus. Von Verstappen in Turn 4 oder 5. Ich weiß bis heute, ich gucke das mal schnell nach, während du redest, ob das Turn 4 oder 5 ist, weil das nervt mich jetzt ein bisschen, dass wir immer Turn 4 oder 5 sagen und nicht wissen, welcher es tatsächlich ist.
Ja, und dann ist Norris halt direkt hinter Verstappen irgendwann und kann immer wieder mit der S angreifen in Kurve 3 rein, weil Kurve 3 ist direkt nach der langen DRS-Geraden ist.
Turn 4,
okay. Ist eine Kurve 3 ist wie dafür gemacht, reinzustechen oder irgendwie zu überholen oder dich so zu positionieren, dass du auf der nächsten Geraden in Kurve 4 rein direkt die beste Traktion hast, um da reinzustechen oder schon auf der Geraden vorbeizugehen. Da versuchst du es auf jeden Fall. So.
Und es hat sich angekündigt.
Natürlich.
Du hast es gesagt, im Sprint haben wir quasi so das Foreshadowing gesehen von dem Ganzen. Was man aber auch halt bedenken muss, es war ja nicht nur diese Runde 64.
Ja.
Wir haben ja davor schon 1, 2 Runden das gehabt oder 3. Und ganz klar, in Runde 63 hat Norris, ich glaube, es war die zweite oder dritte Dive-Bomb dieser Art, die er gemacht hatte in den Runden ja. da. Weil er hat ja gefühlt jede Runde
ja,
probiert.
Natürlich.
Als nach dem Boxenstopp.
Es ging um einen Sieg, da würde ich es auch immer probieren, das ist klar.
Und allein in Runde 63 zum Beispiel ist er ja auch so tief reingeschossen, dass er letztendlich Verstappen links von der Strecke runtergedrängt hatte, sodass Verstappen vom Sausage Cup runter war. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es Runde 62 oder 61 war, also ob da eine Runde Zwischenpause war. War es ja zum Beispiel auch so, da ist er dann auch reingestochen und dann wollte Verstappen reindrehen und hat dann ja aber auch wieder zurücksnappen müssen, weil Lando dann auf einmal aus dem Nichts quasi dagestanden hat. Und hat ihn ja dann wieder zurück überholt über die Gerade hinweg. Aber es hat sich auf jeden Fall angekündigt. Und Max wusste natürlich, gerade in Runde 64, weil er es eine Runde zuvor erst gemacht hatte und ihn dann halt nach links rausgedrängt hatte, dass er da runterschießen wird. Also er wusste, es kommt. Er wusste jetzt bloß nicht, ob rechts oder links.
Richtig, das war und halt genau deswegen hat sich Max Verstappen auch ein bisschen anders positioniert auf der Strecke. Hat seine Streckenposition natürlich dem angepasst, wie Lando Norris fährt. Ist etwas mittiger gefahren und hat versucht, quasi beide Seiten.
Recht zentral sogar.
Ja, und hat versucht, so irgendwie beide Seiten zu covern, dass irgendwie Lando Norris nicht genug Platz hat, innen reinzustechen. Dass Lando Norris aber auch irgendwie nicht genug Platz hat, außen sich zu positionieren für einen möglichen Switchback, dass er dann auf der Geraden danach besser rauskommt und ihn da einfach überholen kann. So hat Verstappen sich dann halt versucht zu positionieren, hat das gemacht. Und Lando Norris hat sich dann halt außen positioniert, wollte ihn gar nicht in Kurve 3 dann überholen, wollte sich wahrscheinlich eher so positionieren, dass er halt für die nächste Gerade so gut rausbeschleunigen kann, dass er ihn da halt schlucken kann. So.
Wir wissen es nicht.
Richtig, wir wissen nicht, was bei irgendwem die Intention war, aber das würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass das der Gedankengang bei Lando Norris war. Ich positioniere mich hier außen für einen Switchback, dann komme ich besser raus aus der Kurve und kann ihn einfach überholen auf der nächsten Geraden, mit der er ist.
Jetzt haben ja, wir weil Round the Outside funktioniert in der Kurve eigentlich eben, nicht.
Eben, das funktioniert nicht. So, dann haben wir jetzt aber dieses Problem, dass Max Verstappen die Kurve natürlich auch fahren möchte. Dass er jetzt keinen Bock hat, irgendwie nicht die Kurve zu fahren. Deswegen.
Also als Kontext für die, die es nicht gesehen haben oder nicht geguckt haben dieses Wochenende, Kurve 3, das ist eine Kurve, wenn du da rechts ankommst, kommst du nicht so einfach rum. Also du fährst also du von links
rum,
in diese Kurve rein. Kommst
schon noch rum, aber
das ist
halt
eine,
ein deutlicher
das
Zeitverlust.
Das ist eine Kurve, die unfassbar, unfassbar, das sind mehr als 90 ja. Grad letztendlich, die du da wegbiegst. Ja, also da musst du schon auf der linken Seite sein, um da einigermaßen normal rauszukommen.
So, und jetzt kommen wir nämlich zum Knackpunkt der ganzen Sache. Du musst links sein. Das heißt, Verstappen denkt sich, oh, jetzt fahre ich rein. Ich habe ja noch ein bisschen Platz auf meiner linken Seite. Fahre ich doch noch mal ein bisschen links, um die Kurve für mich auch besser zu nehmen und auch Norris weniger die Chance zu haben, besser rauszubeschleunigen mit mehr Traktion und mich dann einfach zu überholen. Das heißt, Max Verstappen geht ein bisschen nach links. Da ist dann halt aber ein McLaren. Und dann fährt und dann berühren sie sich halt. Ich lasse jetzt so, erstmal bewusst aus, Max Verstappen fährt in ihr rein, das sage ich jetzt erstmal noch nicht. Sie berühren sich, weil Max Verstappen halt den Tick nach links fährt, um die Kurve besser zu nehmen. Es kommt zum Kontakt, beide haben Plattfuß. So, das ist erstmal die Sachlage, die passiert ist. Und jetzt können wir drüber streiten, wer Schuld hat und warum und wieso und weshalb.
Also ich weiß jetzt nicht, was du offen hast. Also kann ja sein, dass du mein wunderschönes Exposé hier mit offen hast.
Nein, ich habe es nicht offen. Ich habe mir durchgelesen, okay, deine ganze Begründung. Das hat mir auch gereicht. Ich werde das nie wieder öffnen, dieses Quatsch.
Für alle, die es nicht wissen. Ich habe gestern Abend, weil wir hatten im Discord bei Anacut, nicht nur wir beide, sondern wir mehrere
ja,
Leute.
Ja, also ich sag mal so, niemand war deiner Meinung.
Nee, muss ja auch, das stört mich ja auch nicht. Das muss es ja auch nicht sein.
Wir haben,
das hatte ich ja auch.
Ich suche nochmal die Umfrage. Und zwar haben wir. Oh, es war tatsächlich. Oh, das ist bestimmt deine Stimme. Wir haben jetzt 12 Stimmen. Und 10 davon haben gesagt, es ist Verstappens Schuld. Eine Person hat gesagt, es war Lando Norris Schuld. Das war es tatsächlich nicht du. Und eine Person hat gesagt, es ist ein 50-50-Ding. Beide haben zu 50.
Ich glaube, ich habe gar nicht abgestimmt. Nee,
du hast nicht abgestimmt, so wie ich das sehe.
Ich muss ja auch nicht recht haben.
Das ist
ja,
richtig.
Das ist ja das
man
Schöne.
Kann diskutieren.
Am Ende des Tages,
über das man gern diskutiert.
Am Ende des Tages, everyone is entitled to their opinion.
Richtig.
Und ich habe ja auch extra noch dazu geschrieben am Ende in dieses wunderschöne Exposé. Ich weiß, dass meine Meinung nicht die Meinung der Stewards und des Regelbuchs wahrscheinlich ist, aber ich interpretiere es für mich halt einfach nach meinem eigenen Ermessen, so wie ich die Formel 1 gucke und kenne, sage ich jetzt mal seitdem. Also für die Leute, die wirklich zu viel Zeit haben, kommt auf den Discord, da ist die File drin. Ihr könnt es euch gerne durchlesen.
Ich hab's wirklich
versucht. Ja, mit Bildern, mit Anhang und allem richtig erklärt. Aber ich hab's am Anfang war mein allererster, bevor ich mir irgendwelche Onboards angeschaut habe, habe ich die Schuld voll bei Lando Norris 100 gesehen.
Ich habe dir gesagt, ich sehe das anders und du hast mich als krank bezeichnet dafür, dass ich sage, Lando ja. Norris ist nicht schuld. Du hast gesagt, ich bin krank.
Also was ich immer noch unterschreiben würde, ist, wenn man also wirklich komplett voll der Meinung ist, dass das nur ein Verstappen war und Norris nichts dazu beigetragen hat. Das finde ich immer noch vogelwild, weil das sehe ich gar nicht. Und ich finde, beide haben einen Fair Share zugetan. Also bevor ich jetzt irgendwie hier jetzt meine Argumente nenne. Abschluss des Ganzen war bei mir dann letztendlich Racing Incident für mich. Beide haben ihren Teil ordentlich dazugegeben und am Ende des Tages, Perke, würde ich sagen,
auch noch mal einschieben.
Ich
würde noch mal einschieben, wie die Stewards das kurz gesehen haben, damit wir das als Grundlage haben auch. Die Stewards haben die Schuld nämlich bei Verstappen gesehen, haben Max Verstappen 10 Sekunden gegeben, eine 10-Sekunden-Strafe und 2 Penalty Points, womit Max Verstappen jetzt bei 4 Penalty Points steht. Das wollte ich nur noch mal einschieben, wie die offizielle Entscheidung war. Und jetzt können wir weiter.
Perke, wenn du nichts dagegen hast, ich meine, es geht einigermaßen schnell.
Willst du das jetzt
ich würde es einfach fix vorlesen.
Ja, okay, dann mache ich es doch auch noch mal
auf. Das sind jetzt anderthalb, zwei Seiten, das geht recht fix.
Ich mache es auch noch mal auf, dann kann ich
hier mitgucken. Also für die Leute, die jetzt natürlich mit den ganzen, ich sage jetzt mal, Anhängen nichts anfangen können und die super doll interessiert, das sind einfach die Bilder von Verstappen und Norris in den Turn rein, wo ich ein paar Markierungen drauf gemacht hatte. Kommt in den Discord, schaut es euch an. Nicht nur das, der Discord hat auch noch mehrere Vorteile. Also
richtig, zum Beispiel auch für Donnerstag könnt ihr ab jetzt auch gerne schreiben, Fragen der Woche in den
Fragen-Tunnel.
Genau. Noch haben wir keine bekommen für die Donnerstagsfolge. Schreibt gerne eure Frage der Woche rein. Am besten nicht zu diesem Thema, weil wir besprechen sie jetzt ja hier ausgiebig.
Ja, das. Ich glaube, wir schließen das Thema auch heute.
Ja, also, darüber müssen wir nicht mal reden.
Genau, gut, dann fange ich mal
6 an. 6 Seitenbrecher, mein Fehler. Ich habe 4 Seitenbrecher gesagt. Das ist natürlich ein 6 Seitenbrecher.
Ja, also, ja, davon sind aber 2 nur Fotos und manche Seiten sind auch recht leer.
Ja.
Gut, nichtsdestotrotz. Fangen wir an mit Verstappens Bewegung nach rechts. Max Verstappen zieht vor Turn 3 leicht nach rechts und anschließend nach links, aber nicht in einem Maße, das als Moving Under Braking bezeichnet werden sollte. Es gibt zwar die Rechtsbewegung, die definitiv nicht übersehen werden darf, aber nach meinem Ermessen fällt diese nicht in den strafbaren Bereich, sondern unter Hard Racing.
Darf ich, wenn ich was auszusetzen habe, einfach reinreden oder besprechen wir das, nachdem du alles vorgelesen hast?
Wir können theoretisch unterbrechen. Ich kann es aber auch einfach schnell durchrattern, dann haben wir es abgehakt.
Okay, dann ratter du durch und ich merke mir meine 100 Punkte, die ich hier auszusetzen habe.
Okay, gut. Verstappen wählte die Linie in der Mitte der Strecke bewusst, da Lando Norris in der Runde zuvor eine sehr gewagte Divebomb in Turn 3 versuchte, haben wir schon gerade drüber geredet, und Verstappen von der Strecke drängte. Außerdem ist in Anhang 4, wie gesagt, das ist jetzt natürlich für euch nicht sichtbar, dass Max zu keiner Zeit im extremen Maße nach rechts oder nach links geschert ist, da Anhang 4 die weiteste Positionierung nach rechts in dieser Szene darlegt. Da sieht man auf dem Bild einfach, dass Verstappen recht mittig in der Strecke steht, haben wir auch schon vorhin drüber geredet. Kommen wir zu Verstappens Perspektive. Verstappen sagte nach dem Rennen, was soll ich denn machen, wenn er die ganze Zeit einfach nach links und rechts angeschossen kommt, bezogen jetzt auf Lando Norris Divebombs, eben in den Runden zuvor. Und natürlich, was man auch schon vom Sprint Samstag wusste. Hier stimme ich ihm ehrlicherweise ganz zu, voll und ganz, weil Verstappen hat das Recht, sich im harten, aber fairen Maße gegen seinen Verfolger zu verteidigen. Und das ist hier durch die gewählte Racing Line meiner Meinung nach geschehen. Im Vergleich zu anderen Fällen, wie zum Beispiel Saudi-Arabien 2021, wo, darüber brauchen wir nicht argumentieren, Perke, da hat Verstappen maßlos die Limits überschritten. Also da sage selbst ich nein. Liegen hier aber meiner Meinung nach immer noch Welten dazwischen. Also wir haben wirklich teilweise, ich sage jetzt mal, Moving Under Braking in der Historie der Formel 1 gesehen, was deutlich, deutlich extremer war und härter war. Und letztendlich, am Ende des Tages, wir sind die Fans, wir wollen hartes Racing sehen. Wir freuen uns jedes Mal darüber. Ich weiß noch, Perke, in der Miami-Show haben wir auch darüber geredet, was Magnussen da gemacht hat. Sicherlich war das dann auch schon an der Grenze zu sehr strafbar. Aber jetzt mal nur vom rein ohne Strafwert, vom Strafenaspekt. Wir als Fans, wir lieben genau das zu sehen. Und ich finde es auch gut, wenn man sowas fördert. Natürlich im fairen Maße. Aber weil wenn du alles tot reglementierst und wirklich, ich sag jetzt mal ganz sicherlich aggressives, aber hartes Verteidigen sofort verbietest, dann ist die Formel 1-Nummer eben nicht so spannend. Und wenn es eine Sache gibt, die mich wirklich nervt, dann ist es, dass in der Formel 1 aktuell nicht verteidigt wird. Wenn irgendwer mit DRS angefahren kommt auf der Gerade, was machen die Leute? Sie fahren einfach straight geradeaus, der andere fährt vorbei. Keiner fährt mehr wirklich aus dem Windschatten raus, versucht den zu brechen. Deshalb liebe ich ja Formel 2-Rennen so, weil es einfach viel härteres und mehr aggressives Racing ist. Weil halt die Leute auch verteidigen. In der Formel 1, du fährst vorbei, keiner verteidigt wirklich. Vielleicht sehen wir da mit den 2026er-Regeländerungen dann tatsächlich irgendwelche Vorteile. Aber das ist eine Sache, die ich finde, die sehr gelitten hat über die letzten Jahre. Und ja, solange es fair bleibt, kann gerne hart verteidigt werden. Da bin ich sehr auf der Seite. Ich sehe schon, du wackelst mit dem Kopf, aber darüber können wir dann gleich reden. Kommen wir zur Analyse der Linienwahl. Ein Blick auf Anhang 1 zeigt, dass Verstappen in Runde 3 des Grand Prix seine Ideallinie durch Turn 3 fährt. Das war nämlich ein Bild aus Runde 3. Da hat man ganz klar gesehen, dass Verstappen mit dem linken Reifen auf den Curb kommt. Genau, und wie es auch hier steht, und mit dem linken Reifen am 50 Meter Breaking Point fast auf den Curb kommt, danach sogar rauf. Im Gegensatz dazu zeigt die Onboard-Perspektive von Lando Norris in Runde 64, der Runde des Crashs, dass Norris mehr Platz auf seiner linken Seite hat und nicht auf der Ideallinie in den Breaking Point geht, sei dahingestellt, die beiden waren am Battlen, da geht man nicht unbedingt von aus, dass man mit der Ideallinie in den Breaking Point kommt. Obwohl es dahingestellt sei, ob dies notwendig war, ist der entscheidende Punkt, dass Norris nach links, meiner Meinung nach, und ich glaube, hier werden jetzt die Meinungen sehr auseinandergehen, genügend Platz hatte, um mindestens mit dem halben Auto über den Curb zu kommen. Und warum sage ich das? Weil wir es schon in der Vergangenheit gesehen haben, dass man an dieser Stelle noch weiter nach links raus kann. Und Perke, ich sag's mal so, ich habe es im Game auch schon ein paar Mal gemacht. Game ist jetzt kein wahrer Referenzpunkt für die echte Welt. Aber wir haben in der echten Welt auch schon gesehen.
Was du im Game in Kurve 3 in Österreich schon abgezogen hast, darüber müssen wir hier gar nicht reden. Das wissen wir alle.
Na, ich fahre die Kurve nicht nach links, ich schieße einfach straight du rechts durch den Real Chris rein.
Schaut euch über Kurve 3 in Game bei dir müssen wir nicht reden, glaube ich.
Ja. Aber wir haben in echt auch schon genügend Leute gesehen, die noch weiter nach links gefahren sind. Beim Kontakt der beiden Fahrer, also wäre Norris weiter nach links gefahren, hätte man den meiner Meinung nach vermeiden können. Beim Kontakt der beiden Fahrer ist Lando Norris mit dem linken Reifen noch gerade so auf dem Curb. Also das heißt, er hat noch deutlich mehr Raum nach links gehabt. Und das wird auch nochmal durch Anhang 3 das Bild verdeutlicht. Sicherlich kann man natürlich auch argumentieren, dass Max Verstappen weiter nach rechts hätte fahren können und Norris mehr Platz hätte lassen können. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der schwerste Argumentpunkt, sage ich mal, von Leuten, die sagen, dass Max Verstappen allein Schuld hat. Es ist letztendlich Max Verstappen, der rüberfährt. Aber meiner Meinung nach ist dies so ein bisschen argumentierbar, weil Max Verstappen ist nun mal der Race-Leader und er hat das Recht der Kurve. Und ich sehe deinen Kopfschütteln, Perke, aber es ist und bleibt Fakt. Wenn du als Erster in die Kurve kommst, ist das goldene Regelwerk der Formel 1, du fährst da als Erster rein, es ist ja deine Kurve, du wählst die Racing Line.
Dazu werde ich gleich auch was und sagen,
auf jeden Fall. Beim 50 Meter Breaking Point und auch davor war Lando Norris nicht alongside Max Verstappen, zu keinem Zeitpunkt. Er war hinter ihm, Max Verstappen war definitiv vorne und Max Verstappen hat das Recht der Kurve, zumal er meiner Meinung nach nicht ewig weit rechts ist. Er fährt mittig ran und fährt dann nach links rüber, um das Recht der Kurve zu nehmen und seine Kurve ideal zu fahren, welches er meiner Meinung nach voll und ganz hat. Weiterer Punkt, hake ich nur kurz ab, den lese ich jetzt gar nicht vor. Norris hätte auch ganz normal in die Kurve einfach reinbremsen können und ich sag jetzt mal die Hamilton Racing Art nehmen können. Das möchte ich jetzt aber gar nicht groß ankreiden, weil letztendlich am Ende des Tages, Perke, wir haben es gesehen am Samstag, die beiden haben hart geraced und beide waren natürlich jetzt, sag ich mal, sehr heiß auf den Sieg, vor allem Norris gerade, der auf einmal eine Chance bekommen hat durch den verkackten Boxenstopp. Der Mann wusste, ey, ich bin jetzt da durch Glück, sage ich jetzt mal an der Stelle, weil rangearbeitet hat er sich nicht wirklich über die reine Race-Pace. Und klar, ich shoote jetzt meinen Shot, ich versuche es jetzt einfach und das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen von Lando. Aber man hätte es natürlich auch wie Hamilton machen können, langsam ranfahren, versuchen, ein besseres Exit zu kriegen und dann auf die Art lösen können. Aber if you no longer go for a gap, you are no longer a racing driver, wie Ayrton Senna ehemalig gesagt hat. Kommen wir zur Schlussfolgerung. Man könnte argumentieren, dass ein Notverlassen der Strecke von Norris in Turn 3, also wäre Norris weiter nach links gefahren, so wie ich es jetzt hier argumentiere, im schlimmsten Fall ein Forcing Another Driver off Track von Verstappen gewesen wäre. Das wäre dann vielleicht zu einer Strafe gekommen, hätten sich die Stewards das angeguckt. Aber da bin ich eigentlich ein bisschen anderer Meinung, weil Verstappen hatte letztendlich das Recht, von ihm die gewählte Linie zu fahren. De facto hätte Norris den Kontakt mit Verstappen vermeiden können, wäre er einfach weiter nach links gefahren und hätte flexibler auf die Situation reagiert, anstatt starr auf seine Linie zu beharren. Die Tatsache, dass Norris diesen Raum nicht genutzt hat, zeigt für mich eigentlich, dass der Vorfall vermeidbar gewesen wäre. Aber ja, natürlich bleibt der Fakt davon unberührt, dass Max Verstappen eben mehr Platz für Lando Norris hätte lassen können, indem er weiter auf die rechte Seite der Strecke gefahren wäre. De facto hätten beide Fahrer die Möglichkeit, einer Kollision auszuweichen, hatten jedoch beide auf ihre Racing Lines beharrt. Max Verstappen mit dem Recht der Kurve, sage ich mal. Norris, der gesagt hat, ey, Verstappen muss mir Platz nach links lassen, ich muss da jetzt oder kann da auch reinfahren. Beide haben letztendlich drauf beharrt. Als Folge kam es zum Kontakt. Beide haben ihr Rennen versaut. Beide haben eine Teilschuld. Abschließend betonen möchte ich noch, dass meine Meinung wahrscheinlich nicht die des Regelwerks oder der Stewards repräsentiert, sondern nur meine eigene sachgemäße Fanmeinung ist. Letztendlich haben die Stewards Verstappen ja die Schuld an dem Unfall gegeben. Jedoch heißt das nicht, dass diese Meinung jeder teilen muss. Bitte seht das hier jetzt alles, aber nicht als Expertenmeinung oder sonstiges. Das ist jetzt wirklich nur meine Analyse von den Onboards, die ich mir angeguckt habe. Und damit schließe ich final meine nicht professionelle und sicherlich nicht repräsentative Analyse des Crashs zwischen Max Verstappen und Lando Norris wie folgt ab. Racing Incident.
So, okay. Also, allein.
Stimmst du also mit allem nicht ein oder teilweise? Nein,
es gibt schon Teile, wo ich sage, ja, passt. Es gibt Teile, die ich dir durchgehen lasse, aber allein, dass du es mit einem Disclaimer beenden musst, sagt ja schon einiges, wa?
Ja,
nein, das war jetzt auch ein Joke meinerseits hier. So, fangen wir mal an. Und zwar schon direkt am Anfang deines schönen Dokuments hier.
Nimm dir mal schön die Appendix raus und dann such dir mal schön das Zitat raus.
Fangen wir mal an beim Moving Under Braking Part, wo du gesagt hast, in keiner Welt ist das Moving Under Braking quasi. Sehe ich anders. Ich finde es okay, wenn man sagt, ey, wir geben dafür keine Strafe. Das finde ich völlig okay, dass man nicht sagt, ey, wir bestrafen das jetzt, was Max Verstappen macht. Für mich ist das aber schon Moving Under Braking. Für mich.
Gut, da habe ich ja auch extra noch, sage ich mal in Anführungszeichen, mit dazu gesagt. Aber nach meinem Ermessen fällt dies in den nicht strafbaren Bereich. Ja,
für mich wäre das auf jeden Fall eine Verwarnung.
Wäre es für dich auch Hard Racing?
Ich hätte mich nicht beschwert, hätte es 5 Sekunden gegeben. Aber 5 Sekunden gibt es ja nicht mehr, haben wir ja heute schon besprochen. Wenn es 5 Sekunden gegeben hätte, bin ich der Meinung, dass Max Verstappen da sich auf gar keinen Fall hätte beschweren dürfen. Wenn ich Stewart gewesen wäre, weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Nicht ganz ehrlich, das ist tricky, ob du das jetzt als Moving Under Braking siehst oder als eben einfach hartes Racing, aber alles fair.
Also da fand ich, wenn ich ganz kurz zwischengrätschen darf, fand ich es ein paar Runden vorher schlimmer, was er gemacht hat.
Er hätte halt ein paar Runden vorher die Strafe bekommen sollen, fertig.
Da ist er wirklich, sage ich jetzt mal, mehr nach rechts gezuckt dann, als Norris die Divebomb gemacht hat.
Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr hart.
Also das würde ich dann auch sehr deutlich unter Moving Under Braking bezeichnen. Was für mich halt hier der ausschlaggebende Punkt war, ist das Verstappen, sage ich mal, von Turn 2, ich finde auch wild, dass Turn 2 überhaupt ein Turn ist, hat das kurz zwischen reingehauen, diese Gerade hochkommt und er ist nicht komplett links an der Kante und fährt dann in die Mitte, um dann wieder nach links zu scheren, sondern er fährt ja eine, ich sag jetzt mal, recht normale mittige Linie, fährt mittig in diesen Turn 3 rein und sagt dann halt, ey, ich fahre nach links rüber, um die Kurve zu nehmen. Und er lenkt leicht nach rechts, weil er eben weiß, Norris kommt eben von der rechten Seite eventuell. Aber es ist in keinem extremen Maße, wodurch ein richtiges Zucken vom Auto oder so entsteht.
Ja, wie gesagt, dass es da jetzt keine Strafe gibt, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ist okay für mich, kann ich mit leben. So, haben wir das Moving Under Braking Thema. Verstappens Perspektive, lass mich das nochmal kurz überfliegen, ob hier auch Quatsch von dir drin steht.
Aber sicher doch.
Nee, hier steht kein Quatsch drin. Das ist doch was Schönes.
Also da würdest du sogar
das, was du bei Verstappens Perspektive gesagt hast. Was soll er denn machen, wenn er die ganze Zeit links rechts angeschossen bekommt? Und dass das, was hier war, nicht, dass es hart war von Verstappen, aber fair die meiste Zeit, stimme ich zu. Also das passt. So, Linienwahl ist ja faktisch, da kann ich ja jetzt nicht mit dir streiten. Verstappen mittig ist er gefahren. Haben wir ja auch schon besprochen. Aber jetzt kommen wir zum für mich größten Punkt dieses ganzen Dokuments. Das, womit das Dokument hier für mich, das du hier schön geschrieben hast, steht und fällt. Und zwar dieses Verstappen hat das Recht auf diese Kurve, weil er führt. Klar, es ist so, der Fahrer, der führt, der als erster in die Kurve geht, hat das Recht zu bestimmen, wie die Kurve für die beiden Autos aussehen wird. Das ist so. Das haben wir schon oft gesehen, dass das durchgesetzt wird. Das ist okay. Für mich ist das auch völlig okay, wenn du einen Fahrer vielleicht ein bisschen außen verhungern lässt. Das haben wir ja, sehen wir ja besonders immer in Spanien in Kurve 1, 2 rein. Wenn du einen Fahrer außen bei dir hast und den ein bisschen außen verhungern lässt einfach, ist okay, wenn es deine Kurve ist, dann mach das. Wo es für mich aber aufhört, okay zu sein, zu sagen, das ist meine Kurve, ich kann hier machen, was ich will, ist, wenn der Fahrer dann halt früher oder später, auch wenn es erst auf der Bremse so ist, dann neben dir ist, du siehst, der Fahrer ist neben mir, zumindest mit einem Teil vom Auto. Klar, er ist nicht auf Augenhöhe mit mir, aber er ist irgendwo neben mir. Dass du dich dann entscheidest, ey, der ist neben mir, ist mir egal, ich fahre jetzt immer noch links. Klar, Norris hatte Platz, aber du kannst nicht erwarten, dass wenn ein Auto neben dir ist und der auf einmal, auch wenn es nur minimal ist, ein bisschen links rüber zuckt, dass du dann irgendwie noch die Reaktionszeit hast zu sagen, oh, da weiche ich jetzt fix aus. Klar, Formel-1-Fahrer haben überdurchschnittliche Reaktionszeit. Die sind top ausgebildete Athleten, trotzdem in diesem Bruchteil einer Sekunde da zu reagieren und auch links rüber zu zocken, kannst du nicht von einem anderen Fahrer erwarten. Das heißt, wie gesagt, wenn der Fahrer neben dir ist Und es kann so oft es sein oder so krass deine Kurve sein, wie du kannst 5 Kilometer vorne sein und es ist so krass deine Kurve. Aber wenn der Fahrer links neben dir ist, dann hast du nicht links rüber zu zucken, wenn gleich die Kurve kommt. Max Verstappen.
Aber gezuckt hat er nicht. Das ist nicht das richtige Wort.
Ja, oder halt sich links rüber treiben lassen. Mir völlig egal. Er ist nach links gekommen, wo halt Lando Norris war. Mir völlig egal, wie er nach links gekommen ist. Und das geht nicht. Max Verstappen hätte nicht in irgendeine Richtung fahren können. Max Verstappen hätte auch von da, wo er war, die Kurve fein nehmen können. Dann hätte er halt ein bisschen Zeit verloren. Das ist blöd. Aber Max Verstappen hätte Lando Norris auf jeden Fall spätestens nächste Runde wieder gehabt, weil es Max Verstappen ist. Aber das ist nicht der Punkt, was danach passiert wäre. Max Verstappen hätte die Kurve, ohne irgendwie nach links driften zu können, nehmen können. Ohne jetzt erwarten zu müssen von Lando Norris, dass er auch weiter nach links fährt. Das musst du nicht erwarten in meinem Fall. Du hast ja auch geschrieben, warte, wo ist es? Jetzt suche ich das hier raus. Wo haben wir es denn? Hier, de facto, ich zitiere jetzt, de facto hätte Norris den Kontakt mit Verstappen vermeiden können.
Zeilenangabe?
Zeilenangabe habe ich nicht. Es ist auf, alles ich gut, weiß, es müsste auf Seite 3 sein. Ja? Es ist auf Seite 2. Ja, am Ende von Seite 2 ist es, kurz vor der.
Also Klammer auf, VGL, Seite 2, Zeile.
Nicht nur VGL. Weil jetzt habe ich das Zitat verloren wegen dir, Mann. Hier. Ja, viertletzte Zeile von Seite 2 ist es. Da steht. Wort für Wort, de facto hätte Norris den Kontakt mit Verstappen vermeiden können. Genau so steht das da. Und das weiß ich nicht.
Ist ja auch richtig.
Ich weiß nicht, ob Norris den so sehr hätte vermeiden können, weil er ist bei diesem Anbremsen halt irgendwann.
Also das heißt, du sagst noch, der Geschwindigkeitsüberschuss mit der wenigen Reaktionszeit.
Die wenige Reaktionszeit ist das für mich.
Die Chance, den Kontakt zu vermeiden.
Richtig, Norris hätte für mich nicht reagieren können, weil es für ihn einfach zu wenig Reaktionszeit in meiner Sichtweise war, um da wirklich Max Verstappen aus dem Weg zu gehen. Und Max Verstappen hatte keinen Grund, außer, ja, dann komme ich besser raus aus der Kurve, nach links zu ziehen. Das war halt einfach dieses, ich scheiß drauf, ob da jetzt mein Gegner ist. Ich ziehe das durch, wie ich das denke, damit ich den besseren Exit habe, damit er in keiner Welt an mir vorbeikommt. So, und ich sehe da, klar, Norris hat die Runde davor Sachen gemacht, die nicht okay sind, da müssen wir ja nicht drüber reden, die Dive-Bombs, wo er sich dann auch verbremst hat, komplett übers Ziel hinausgeschossen ist, müssen wir nicht drüber reden, aber für mich hat das relativ wenig mit dem tatsächlichen Unfall zu tun, weil klar, deswegen positioniert sich Verstappen zwar mittig, weil er weiß, was kommt oder was die letzte Runde gekommen ist, aber das hat nichts damit zu tun, dass Lando Norris dann links von ihm ist und Max Verstappen dann auch auf einmal links ist. So, Norris hatte zu wenig Reaktionszeit, Verstappen hätte, also für mich ist es nicht de facto hätte Norris den Kontakt mit Verstappen vermeiden können. Für mich ist es so rum, dass Verstappen den Kontakt mit Norris komplett hätte vermeiden können und Norris da ohne Schuld ist. Zumindest
an das habe ich ja nicht mal deargumentiert. Ja, aber also ich habe ja auch gesagt, Verstappen hätte den Kontakt
vermeiden können. Ja, aber ich bin der Meinung, dass Norris den halt hätte nicht vermeiden können. Wenn er da links neben mir.
Da würde ich dich dann jetzt gerne zum Anhang
wenn
ziehen.
Ja, er hätte weiter links fahren können, aber warum muss er denn? Er hat ja den Platz genau da und Max Verstappen gibt ihm bei diesem Crash den Platz genau da. Warum muss er noch mehr Platz an Verstappen geben, wenn er sieht, Verstappen kommt so, wie ich erfahre, super durch die, oder er kommt durch die Kurve. So wie Norris fährt, etwas weiter rechts vom Curb, anders als die Ideallinie, wie sie Max Verstappen in Runde 3 gewählt hat. Ist völlig fein für mich, weil er weiß, Max Verstappen ist rechts von mir. Max Verstappen hat den Platz rechts von mir. Max Verstappen kann rechts von mir die Kurve fahren. Dann muss er nicht weiter links fahren, wenn Max Verstappen den Platz hat. Und Max Verstappen entscheidet sich dann auf einmal, ey, ich habe hier für mich nicht so genügend Platz, wie ich es eigentlich gern hätte. Ziehe ich noch ein bisschen weiter links rüber, damit ich die Kurve besser nehmen kann. Für mich muss Lando Norris da nicht weiter nach links fahren. Für mich fährt Lando Norris so, wie man in einem fairen Zweikampf fährt.
Also fangen wir mal für alle Leute, die es jetzt nicht gesehen haben oder nicht den Kampf vor Augen haben. Wir reden hier von einer Fläche von 250 Metern.
Das auch also, und von Millisekunden
das von der Formel 1 innerhalb von einer Sekunde passiert, wenn überhaupt nicht weniger. Und wir reden hier wirklich von, du sagst es, Millisekundenentscheidungen. Also ob wir jetzt hier die hohe Schule argumentieren, ob man da jetzt was dran hätte ändern können, sei dahingestellt. Aber trotzdem, ich würde dich gerne mal in den Anhang
unterleiten. Ja, ich bin im Anhang. Ich bin im Anhang.
Okay, sehr gut. 2 und 3.
2 und 3,
kannst du ja ein bisschen rausholen, dass du beide gleichzeitig ungefähr siehst. So habe ich es nämlich gerade. Für mich das Entscheidende, ich verstehe deine Argumentation voll und ganz, für mich der entscheidende Punkt, wenn du dir Anhang 2 im Vergleich zu Anhang 3 anguckst, du siehst in Anhang 2 den 50-Meter-Marker und bei Anhang 3 sind sie ja eigentlich schon beim Punkt, wo man gleich reinturnen würde normalerweise. Das Ding ist, jetzt spul mal Anhang 2 vielleicht noch einen Ticken zurück. Also ich habe jetzt leider nicht das Bild, aber man sieht, also ich kann es dir auch gerne nochmal raussuchen, wenn du unbedingt draufgestehst,
das
dass Verstappen das Lenkrad wirklich, nachdem er mittig positioniert ist, nicht groß nach links eindreht. Also er fährt wirklich ein ganz, ganz, ganz leicht gekipptes Lenkrad.
Ja, aber das leichte bisschen
einfach
reicht.
Nur ganz leicht. Und Norris ist, wie man in Bild 2 sehen kann, eindeutig hinter Verstappen, nicht alongside. Zu keinem Zeitpunkt ist Norris in Bild 2 wirklich neben Verstappen. Und wir sind hier schon am 50 Meter Breaking Point. Das heißt, da bist du schon Paletti, sag ich mal, bist schon ein bisschen runter vom Topspeed. Und in Anhang 3, jetzt guck dir mal die Positionierung des Reifens an. Ja,
ist fast auf Augenhöhe.
Du siehst, genau, weil er dir eben den Geschwindigkeitsüberschuss hat, ja. Aber das ist nicht der Punkt, worauf ich hinaus will. Wenn du dir die Linie anguckst vom Curb, man sieht an dem 50 Meter Punkt, er ist eigentlich ziemlich rechts von dem Curb. Und im dritten Bild ist er gerade so, wahrscheinlich so zu drei Viertel auf dem Curb. Und das Ding ist, Max Verstappen, Norris sieht ja das Verstappen, jetzt ist wieder dahingestellt, sieht er das innerhalb dieser halben Sekunde oder was es ist, dass Verstappen schon leicht nach drüben kommt, nach links, um halt in die Kurve reinzufahren. Jetzt ist Norris natürlich in Anhang 2 ganz klar noch in der Lage, nach links auszuweichen. Und Bild 3 und 2 im Vergleich zeigen perfekt, dass Norris gerade hält. Der macht gar nichts. Der macht gar nichts und könnte aber noch nach links rüber, um den Kontakt auszuweichen. Und Perke, so habe ich es ja auch im Dokument letztendlich betitelt, ich versuche ja nicht Norris die Schuld zu geben für den Unfall. Der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, dass Norris, genauso wie Verstappen, letztendlich weiter nach links gekonnt hätte. Er hatte den Platz. Ob er das muss, weil er sagt, ey, ich will diese Racing Line, die ich jetzt gewählt habe, fahren. Für mich, um den Kontakt zu vermeiden, Verstappen trägt seinen Teil dazu, Norris trägt seinen Teil dazu, muss einer der beiden ein bisschen weiter rüber und keiner von beiden hat es gemacht und de facto haben wir am Ende halt den Crash gehabt. Norris hätte weiter nach links gekonnt, der Körb war da, der Körb war offen, er hätte ihn problemlos nehmen können, der Platz wäre da gewesen. Verstappen hätte weiter nach rechts gekonnt, er hätte die Kurve einfacher nehmen können und am Ende des Tages reden wir von einer halben Sekunde, in der sich beide entschieden haben, ich beharre einfach fix auf meine Linie. Und beide hatten die Möglichkeit, es zu verhindern.
So, und ich sage, mit deinem Anhang, mit deinen Bildern hier, lieferst du das perfekte Argument für Lando Norris. Das perfekte Argument, denn du hast es selbst gesagt, Lando Norris ist etwas vor dem 50-Meter-Schild weiter rechts, als das danach ist. Weil später ist er schon auf dem Curb.
Und entscheidend komplett, selbst mit dem Frontflügel, hinter Max Verstappen.
Ja, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Ich will jetzt nur auf diese Sache hinaus, dass Lando Norris ja offensichtlich, wie man an deinen Bildern sieht, die du schön rausgesucht hast hier, dass ja offensichtlich Lando Norris, auch wenn es nicht viel ist, aber er macht ja ein bisschen Platz, auch wenn er in dieser Szene das Lenkrad gerade und festhält. Ich halte das Lenkrad gerade und fest. Er hält es gerade und fest. Aber man sieht ja bei den Bildern, dass Lando Norris weiter links ist als ein paar Meter weiter vorher. Da frage ich mich jetzt an der Stelle, wie viel Platz soll denn Lando Norris machen? Soll er komplett von der Strecke runterfahren? Soll er machen, ey, Max Verstappen, mach
dein
Ding. Nein,
ist aber auch nicht meine Argumentationsweise. Ich habe das, was ich gesagt habe, Perke, und jetzt übertreibst du ein wenig. Du
ja, jetzt
eine kleine Hyperbel.
In der Tat, ja, ich nutze so ein kleines rhetorisches
Ich sage ja, genau, ich sage ja nicht, er soll komplett runter von der Strecke. Aber es ist definitiv der Platz da, um mit dem linken Reifen voll auf den Curb zu fahren. Und das hätte ausgereicht in der Situation, um den Kontakt zu vermeiden. Oder wenigstens, so wie man es schon halt in vorherigen Rennen gesehen hat, dass die Autos auch einfach zur Hälfte mal über den Curb fahren. Und dann bist du halt mit der linken Hälfte vom Auto auf dem Curb und mit der rechten auf der Strecke. Das reicht, du bist innerhalb der Track Limits. Das ist das Entscheidende. Das heißt, Verstappen drängt ihn noch nicht mal von der Strecke, weil er nicht mit allen vier Reifen von der Strecke ist, sondern er ist ganz normal innerhalb der Track Limits. Er hat den Grip, er fährt nicht mal geradeaus, weil eben beide Reifen, wenn er komplett halb rüber fährt, sogar auf Asphalt sind und nicht einen auf dem oder nicht zwei auf dem Curb und zwei auf der Strecke. Und entscheidend ist für mich, dass in Anhang 2, also in dem zweiten Bild beim 50 Meter Breaking Point, Lando Norris immer noch hinter Verstappen ist und 50 Meter ist nah vor der Kurve. Das heißt, Max Verstappen, und da sind wir wieder bei dem, wo du disagreeen wirst mit mir, aber Max Verstappen hat das Recht, leicht rüberzufahren und diese Linie zu nehmen. Er darf natürlich nicht komplett crazy rüberschießen und Lando die Tür zu machen, so wie es ein Esteban Ocon bei Alonso war
in Turn 2. Das ist richtig, das ist drüber.
Er kann sich rübertreiben lassen und das macht er auch und ich finde nicht in einem extrem übertriebenen Sinne. Ja, er fährt natürlich bewusst rüber, um Norris natürlich auch irgendwo die Tür zuzumachen, aber natürlich, also das fand ich auch wild, dass es im Discord Diskussion über Disqualifikation.
Ja, Disqualifikation, da musst du nicht drüber reden. Klar, da sind wir einer Meinung. Disqualifikation ist klar.
Und er lässt sich leicht rübertreiben. Er ist voll und ganz vorne am 50 Meter Breaking Point. Norris hat zwar den Geschwindigkeitsüberschuss, aber das ist auch immer noch, bleibe ich immer noch der Meinung, Verstappen ist vorne, er kann sich leicht rübertreiben. Er darf das, weil er eben als erster noch zu dem Zeitpunkt vorne ist. Und am Ende des Tages, Perke, und du kannst sagen, du kannst disagreeen mit mir, aber eigentlich kannst du nicht mit mir disagreeen. Beide hätten was gegen den Crash machen können und keiner hat es gemacht am Ende.
Am Ende hat es keiner zu solchen Ausmaßen gemacht, dass es nicht zu dem Crash kommt, das ist richtig.
Und beide hätten es verhindern können.
Am Ende hätten es wahrscheinlich beide verhindern können, richtig. Das ist halt nur die Frage, wenn...
Ich finde deine Argumentation voll valide und ich wäre... sogar bereit. Ich habe ja im Anhang noch angefügt gehabt, oder nicht im Anhang, darüber, dass ich Tendenz Racing Incident, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich mit Richtung Lando Norris gehen würde. Und dann hatte ja einer unserer Zuhörer auf Discord auch noch geschrieben, dass er es genau anders sieht. Racing Incident mit Tendenz Richtung Max Verstappen. Kann ich auch noch nachvollziehen. Aber de facto für mich bleiben diese ersten zwei Worte bestehen. Nachdem ich mir diese Onboards zigmal angeguckt habe, beide hätten was dafür machen können, dass dieser Unfall nicht stattfindet. Und Norris hat seinen Teil dazu getan, dass er nicht rüberfährt. Und natürlich auch Verstappen, sag ich mal, das gehört zum normalen Rennsport, das will ich jetzt gar nicht groß ankreiden, natürlich auch ein bisschen paranoid gemacht hat mit den Divebombs. aber letztendlich, Verstappen hätte weiter nach rechts gekonnt. Er hatte meiner Meinung nach das slighte Recht, leicht rüberzufahren. Aber am Ende des Tages, Lando Norris hätte auch den Curb mehr ausnutzen können, wie wir es in früheren Jahren schon gesehen haben.
So, okay, dann würde ich jetzt, ich finde, wir haben beide unsere Argumentationen gut dargestellt. Ich finde, da müssen wir...
Eins plus mit Sternchen.
Ich fand das gut von uns beiden, dass wir hier auch nicht so ewig emotional geworden sind, wie es zum Beispiel bei den Liveries immer der Fall ist, dass wir da einfach emotional sind. Oder gestern, als du mich einfach als krank bezeichnet hast.
Wir waren beide voneinander abgefuckt, das weiß
ja,
ich.
Auf jeden Fall. Und dann kam noch dazu, dass du mir gesagt hast, du willst um 6 heute aufnehmen, dann war auch Ende bei mir. Aber ich glaube, wie gesagt, wir haben beide ordentlich dargelegt, wo wir stehen. Abschließend würde ich dich gern fragen, klar, du hast jetzt gesagt, Racing Incident mit Tendenz Norris, wie du denn Prozentzahlen vergeben würdest? Wer zu wie viel Prozent schuld ist am Unfall?
Also, es ist schwierig. Bei Racing Incident wäre es obviously 50-50.
Ja, aber du hast ja die Tendenz
Norris. Wenn ich die Tendenz mit reinnehmen würde, wie gesagt, ich kann verstehen, meine Argumentation wäre mit leichter Tendenz Richtung Norris gewesen, aber ich würde auch eine Argumentation mit leichter Tendenz Richtung Verstappen verstehen, basierend auf deinen Argumenten, die du jetzt auch gebracht hattest. So oder so, ich würde definitiv nicht eine 60-40-Schwelle überschreiten. Ich
schon.
Das wär das Maximalste, wo ich hingehen würde.
Ich überschreite sie.
Ich würde, also 75-25 finde ich bei weitem
genau
nicht,
das
finde
ich
viel zu hoch gegriffen.
Genau da gehe ich hin.
Weil dafür ist es, dafür macht Verstappen einfach sein Recht zu wirksam und das zu Recht.
Na.
Letztendlich am Ende des Tages, der Mann ist beim 50 Meter Breaking Point,
das haben wir ja schon
was
gehört,
sehr
ja.
wenig weg ist von der Kurve, komplett vor Lando Norris und man sieht onboard, er lenkt nicht ewig stark nach links ein, sondern lässt sich relativ ruhig, wenn man das so nennen kann, in einem Zeitfenster von einer Sekunde nach links treiben. Und am Ende des Tages hätte Norris weiter auf den Curb gekonnt, darauf werde ich wahrscheinlich beharren, und Max Verstappen hätte trotzdem weiter nach rechts gekonnt.
Na gut, ich bin bei den 75% schuld für Verstappen, da bin ich, da kriegst du mich wahrscheinlich auch nicht mehr weg, weil ich will dir gar nicht sagen, bei was für einer Verteilung ich vor unserer Diskussion war, du hast dich schon noch ein bisschen da runtergebracht.
Gute 25% runtergehandelt, war?
Fast. Ich war so bei 95-90% Schuld Verstappen. Da hast du mich ein bisschen bekommen auf jeden Fall. Du kriegst mich nicht runter von der Meinung, dass das für mich klar Verstappens Schuld ist. Da wirst du mich wahrscheinlich nicht wegbekommen, aber dann ist es so, dann haben wir halt mal eine unterschiedliche Meinung, das passiert.
Und deswegen, aber das ist doch schön, da kann man wenigstens ordentlich drüber
reden. Ja, deswegen war schön,
wir haben jetzt halt wenigstens ein bisschen Gesprächsstoff.
Eben, wir haben jetzt eine halbe Stunde oder etwas über eine halbe Stunde nur darüber geredet. Das wäre nicht passiert, wenn wir direkt einer Meinung wären. Dann hätten wir das in 5 Minuten abgehandelt und fertig. Deswegen, du kriegst mich da nicht runter, dass für mich Verstappen klar der Schuldige ist. Da bin ich, glaube ich, sogar in der Öffentlichkeit, auch in der Mehrheit, wir haben es gesehen im Discord, auch im WhatsApp-Channel, hat die Mehrheit gesagt, Verstappen ist schuld.
Das habe ich auch gesagt. Hier bin ich nicht die populäre Seite. Das ist richtig. Aber,
was eigentlich komisch ist, eigentlich bist du immer auf der populären Seite und ich nicht. Das ist eigentlich komisch jetzt.
Aber mir ging es jetzt einfach darum, das war auch der Grund, warum ich das hier so gemacht hatte.
Dass man dich versteht.
Ich hab sehr schnell gemerkt, bei mir ist gar keiner auf meiner Seite. Und ich wollte wenigstens so ein bisschen auch von den Onboards so ein bisschen verargumentieren, warum ich so die Tendenz hatte. Und ich denke, das ist mir einigermaßen gut gelungen.
Das auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall überzogen finde, ist, dass Lando Norris nach dem Rennen sagt, ey, wenn er sich nicht bei mir entschuldigt für all das, was ich gemacht habe, dann verliere ich unfassbar viel Respekt vor ihm. Dass man an Lando Norris Stelle eine Entschuldigung erwartet, wenn ich in der Situation wäre, ich würde auch eine Entschuldigung erwarten. Klare Sache, weil wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass Verstappen der klare Schuldige ist. Aber dass
dass beide einfach hingehen, abklatschen, sagen,
dass man sagt,
war nicht unser bester Tag, Kopf hoch, nächste Woche machen wir es besser.
Ja, eben, dass man dann aber sagt, wenn er das nicht macht, dann verliere ich unfassbar viel Respekt vor ihm, wo ich mir denke, das ist das, was auf der Strecke passiert. Und auf der Strecke ist auf der Strecke und nicht neben der Strecke. So, auf der Strecke ist jeder. Hat niemand Freunde. Auf der Strecke sind das alles Gegner. Mir egal, wie gut ich mich off-track mit den Leuten verstehe. Und davon sollte man die Off-Track-Beziehung nicht beeinflussen lassen. Dass das nicht klappt, haben wir jetzt schon oft gesehen. Das populärste Beispiel ist wahrscheinlich Hamilton-Rosberg. Dass du das nicht zu 100% trennen kannst, ist mir auch klar. Am Ende hattest du da immer noch einen rennenbeendenden Unfall mit einem deiner besten Freunde und du hattest die Chance zu gewinnen. Am Ende ist es das. Aber am Ende ist es halt Racing. Am Ende passiert sowas im Racing und sowas sollte man halt nicht die Off-Track-Beziehungen beeinflussen lassen, gerade wenn man so gut befreundet ist, wie es eben auch Lando Norris und Verstappen sind. Das sind jetzt nicht nur flüchtige Bekannte, die sich manchmal bei den Rennen sehen, da kurz unterhalten, das sind wirklich Freunde. Die machen Off-Track was zusammen, die sind oft zusammen iRacing gefahren, die machen Privatsachen zusammen, die verstehen sich richtig gut. Und das jetzt davon abhängig zu machen, ob Max Verstappen sich jetzt bei ihm entschuldigt oder nicht, ob man jetzt noch Respekt vor ihm hat, finde ich drüber.
Also da stimme ich dir voll und ganz zu, das finde ich auch schön, dass wir da einer Meinung sind. Vor allem, was ich auch so ein bisschen traurig fand daran, dass Norris das gesagt hat, guck dir mal an, wie Max sich bei Norris erstem Sieg für ihn gefreut hat. Der Mann sah glücklicher aus als bei den letzten seiner 25 Siege. Weißt du? Und das ist der Mann freut sich für Norris richtig, richtig dolle und ist richtig happy für ihn. Und dann innerhalb von, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen 6 Rennen später, tust du so, als ob Verstappen dein allergrößter Feind wäre. Und das hatte ich ja auch vor der Episode schon gesagt, Perke. Verstappen sagt beim Debrief von Red Bull, war ein harter Tag heute. Wir beide haben halt, weißt du, wir sind Racing-Driver, wir haben hart geraced. Es geht einfach darum, du sitzt im Auto, du denkst, du machst die besten Entscheidungen. Und du, weißt du, du machst diese Entscheidung innerhalb von einer Sekunde. Es passiert und das ist halt Motorsport. Und das ist halt schade, dass es jetzt passiert ist. Wir wollen es jetzt ab jetzt natürlich vermeiden, etc. Aber du hast auf der einen Seite dieses, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, recht professionelle Debrief von Verstappen im Nachhinein. Und dann hast du so Kommentare von Norris, wo du dann so hörst, wenn er sich nicht entschuldigt, verliert er in meiner Freundschaft richtig Respekt.
Was ich aber vom Ding her verstehen, dass Lando Norris da auf jeden Fall emotionaler reagiert, weil er hat erst ein Rennen in seinem Leben gewonnen. Da bist du natürlich emotionaler, was sowas angeht. Du bist das erste Mal in deinem Leben, vielleicht das einzige Mal in deinem ganzen Leben in der Lage, dass du das Gefühl hast, das beste Auto im ganzen Grid zu haben und das Gefühl hast, hier ist dieses, was richtig, richtig Großes möglich. Klar ist jetzt der Abstand auf Max Verstappen in Erfahrung und Wertung schon ein bisschen angewachsen, aber mit dem besten Auto im Grid hast du natürlich das Gefühl, hier ist dieses Jahr was drin. Wenn ich jetzt jedes Rennen meine Leistung fahre und Lando Norris ist bisher dieses ja, was die Rennen angeht, ein konstanter Fahrer, dann ist dieses Jahr was drin, womit wir alle nicht gerechnet haben, nämlich der Weltmeistertitel. Das hat Lando Norris vor Augen. Max Verstappen ist dreifacher Weltmeister. Max Verstappen hat unzählige Rennen gewonnen.
Für den ist alles nur noch ein Bonus,
was kommt. Für den ist das egal, wenn der jetzt ein Rennen nicht gewinnt, was interessiert den das? Das stört Jos Verstappen mehr,
als
das Max Verstappen
stört. Aber er hat halt auch ganz klar gesagt, ich werde nicht dastehen und ihn vorbeiwinken, nur weil er schneller zu sein scheint.
Das ist richtig. Das ist auch richtig, natürlich. Aber ich wollte nur sagen, dass Lando Norris da emotionaler reagiert als Max Verstappen, ist völlig verständlich, weil es für Lando Norris was Neues ist, erstmal da zu kämpfen und vielleicht was eine einmalige Situation ist, während Verstappen das schon so oft erlebt hat. Und ich glaube, nach dem WM-Kampf mit Hamilton kann Max Verstappen sowieso nichts mehr aus der Ruhe bringen, weil das, was mehr erlebst du ja nicht als diesen WM-Kampf 2021, den wird gar nichts mehr aus der Ruhe bringen. Und deswegen kann ich verstehen, dass Lando Norris da emotionaler reagiert. Ich kann verstehen, dass es dann auch mal so entgleist im Interview. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Trotzdem war das drüber. Was übrigens auch drüber war, können wir auch noch kurz drüber reden. Yuki Tsunoda hat eine Geldstrafe wegen einem unangebrachten Funkspruch bekommen, weil er da Wörter gesagt hat, die man so nicht sagen sollte. Nur das nochmal angemerkt, Yuki Tsunoda hat dieses Wochenende mal eine Geldstrafe für eine Funkentgleisung bekommen.
Er hat sich aber auch entschuldigt.
Er ist reif, er hat eingesehen, dass es nicht richtig war, er hat sich entschuldigt.
Ja.
Aber das wollte ich nur kurz anmerken, wo wir gerade bei Entgleisungen sind. Wie gesagt, ich kann es verstehen von Norris, dass er entgleist, weil es für ihn, wie gesagt, eine einmalige Situation vielleicht sein wird. Trotzdem nervig, aber ich gehe davon aus, dass die beiden das weg von den ganzen Medien, weg von Social Media und so weiter privat klären können. Dafür sind die beiden erwachsen genug, dafür verstehen die beiden sich auch zu gut, als dass die es nicht machen würden. Ich weiß, wann es passiert, weiß ich nicht, ob es jetzt vor Silverstone noch passiert, sei jetzt mal dahingestellt.
Ich glaube, das ist schon passiert,
Perke. Das kann sein, dass das schon passiert ist.
Die werden vielleicht gequatscht haben im Paddock
davon
oder dann telefoniert haben oder
davon
sonst was.
Ich glaube nicht, dass die nochmal persönlich den Tag geredet haben, weil Lando Norris dafür einfach zu sehr auf 180 war, glaube ich. Ich glaube, da hätte der an dem Tag Verstappen nochmal richtig gesehen, hat dem einer reingehauen gefühlt.
aber Esteban Ocon, Max Verstappen,
die werden das schon irgendwie geregelt haben. Wenn nicht, dann werden sie das regeln. Ich glaube, da sollte man jetzt im Nachhinein auch kein zu großes Drama draus machen. Es war am Ende ein blöder Unfall, aber Unfälle passieren auch. Wenn der Unfall jetzt irgendwo hinten im Gürtel passiert wäre, zwischen Logan Sargent und, wen gibt's noch? Zwischen einem Logan Sargent und einem
Joe.
Da hätten wir es wahrscheinlich sogar gar nicht erwähnt hier heute. Oder ja, wenn wir es erwähnt hätten, hätten wir gesagt, ey, die hatten Kontakt, blöd gelaufen, weitermachen, fertig. Es ist halt nur eine Brisanz, weil es ganz vorne passiert, weil es zwischen zwei unfassbar guten Freunden passiert. Nur deswegen hat das überhaupt die Brisanz medial, aber privat wird das jetzt keinen großen Einfluss auf die haben und die werden sich weiterhin gut verstehen. Und wenn nicht, dann ist das eine Minusaktion von Norris. So.
Das ist vielleicht auch noch so, da werden bestimmt auch einige Leute sagen, ha, wenn ich das jetzt gleich sage, aber für mich hat Norris auch ein bisschen desperate gewirkt. Ein bisschen desperate, weil, wenn man bedenkt, Perke, dass Lando Norris in der letzten Zeit so nah an den Race-Wins dran war seit Miami
und immer wieder
wirklich jedes Mal kurz davor war, es zu schaffen und es nicht geschafft hat und es immer Max Verstappen war, der ihm immer wieder den Sieg weggenommen hat.
Ich kann auch verstehen, dass du dann angepisst bist irgendwann.
Ich glaube auch, dass das teilweise ein bisschen reingespielt hat und Norris einfach desperate war. Er wusste, ey, jedes Mal war ich so knapp davor, heute lasse ich mir das nicht wieder entgehen. Und auch diese Dive-Bombs, die man dann zum Beispiel in 63 gesehen hat, das ist so, weißt du, ey, ich muss diesen Sieg heute haben, ich muss das jetzt einfach haben. Und Full Send, keine Rücksicht auf Verluste bei den Dive-Bombs. Ja. Und es war halt so ein bisschen für mich, so ein bisschen dieses, ich bin desperate für den Sieg, ich muss den jetzt haben, unbedingt, weil ich die letzten vier Rennen immer den Sieg knapp verpasst habe. Aber am Ende des Tages, ey, es hat geknallt zwischen den beiden.
Passiert.
Das Ding ist viel größer geworden, als es wahrscheinlich sein sollte.
Weil es halt auch wieder Max Verstappen war, weil von Max Verstappen hat man jetzt lange nichts mehr gesehen und das war jetzt gerade für die Hater von ihm, der Max Verstappen hat ja viele.
Ich finde es
ja
auch faktisch übertrieben. Das
war ja gefundenes Fressen für alle, dass Max Verstappen mal wieder in einem Crash um einen Sieg involviert war.
Ja, und ich finde es auch maßlos übertrieben, dass jetzt alle sagen, oh, Max 21 ist zurück. Ja,
auf jeden
und
Fall.
Und Max still can't race wheel to wheel und sowas. Das ist kompletter Quatsch. Also, da fangen wir mal.
Er hat es oft genug gezeigt, ja in den ganzen so Duellen mit Leclerc zum Beispiel oder auch mit Norris hat er schon gezeigt, dass er gut fahren kann. Es passiert halt. wenn es eng ist um den Sieg, dann passieren Unfälle. Sowas passiert auch ohne Verstappen. Wenn Oscar Piastri und Norris jedes Rennen für Rennen so fahren da vorne, dann kracht es auch zwischen denen. Das kracht zwischen jedem, wenn es da Rennen für Rennen um den Sieg geht. Natürlich kracht das da mal.
Guck dir mal an, was bei Alpine abgeht, Alter. Die sind so oft gecrashed alleine, nur weil es da um ein paar Punkte geht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, absolut.
Also das ist zu das viel, was da jetzt aus Max Verstappen wieder gemacht wird, dass er hier, also für mich ist er auch schuld, klar, aber dass er komplett zum Sündenbock jetzt wieder für alles gemacht wird und gesagt wird, ach, er ist so schlecht, er kann gar nichts, der, das ist, wie du schon gesagt hast, der 21er Verstappen, der nicht fahren kann, der ist immer noch nicht reifer geworden, das ist kompletter Quatsch. Wissen wir beide. Das wollen wir auch zu euch sagen. Auch, wollen wir auch übrigens weiterleiten, hatet nicht, auch wenn er es wahrscheinlich nie mitbekommen würde, wenn ihr jetzt privat hatet oder so. Okay, privat könnt ihr vielleicht, aber öffentlich muss das nicht sein, dem jetzt irgendwas zu schreiben. Ich habe auch gesehen, in dieser Max Futrell heißt er, glaube ich, der Freund von Lando Norris, die auch mal zusammen gewohnt haben, glaube ich, in einer WG. Der hat ja währenddessen gestreamt und in seinem Streamchat kamen dann auch schon irgendwie Morddrohungen gegen Max Verstappen. Das geht natürlich viel zu weit dafür, dass das dann am Ende ein Unfall ist, um einen Sieg, der passiert.
Vor allem, was für ein Unfall, Perko.
Ja.
Das ist nicht so, als wären die in Silverstone mit 250 in die Bande eingeschlagen. Das ist ein Crash, der bei, keine Ahnung, gefühlt unter 100 km/h passiert ist, wo die einen ganz leichten Kontakt an der Außenseite hatten. Also,
so sieht's aus.
Ich bitte
und nicht. Egal, was passiert ist, auch wenn Max Verstappen eine halbe Runde auf 3 Reifen fährt, auch wenn Max Verstappen eine 10-Sekunden-Strafe hat, er schafft es trotzdem, 20 Sekunden vor seinem Teamkollegen zu landen. Das ist doch auch was. Egal, was passiert, Max Verstappen beendet
das Rennen. Ich bin so krank, ehrlich. Also, es sei dahingestellt, dass Perez Schaden hatte, ne? Aber du musst wissen, der Mann fährt so langsam zurück in die Box, hat einen so langsamen Stopp und kommt trotzdem mit der Zeitstrafe eingerechnet 20 Sekunden vor Checo ins Ziel.
Das ist krass. Ja, okay. Gut.
Also,
ja, ich glaube,
das ist
ich glaub, komplett crazy. Ich glaube, das Thema können wir jetzt langsam zu einem Ende bringen. Toto Wolff war auch sehr excited wegen dem Unfall.
So, George, ja, komm zum eigentlichen Race-Winner, wa?
George Russell hat das Rennen gewonnen. Der hat auch nicht damit gerechnet, wie er dann am Funk gesagt bekommen hat. George, you can win this.
George, so, come on, you can win this.
Stimme genau. Und George, let me fucking drive. Lass mich in Ruhe, lass mich einfach mein Rennen hier fahren.
Der Mann gerade komplett am Breaken gewesen, komplett hochkonzentriert.
Das und auf auch. Einmal
hörst du so auf deinem Ohr so einen Toto Wolff, der schreit, George, you can
Weil
win this.
Weil er auch wusste, wahrscheinlich wird ein Oscar Piastri von hinten kommen. Oscar Piastri ist am Ende nicht mehr so wirklich von hinten gekommen. Oscar Piastri
zwei
war
Sekunden
zu dem Zeitpunkt
waren's, ne?
2,5-3 Sekunden hinter George Russell. Man hat gedacht, ey, wir bekommen jetzt trotzdem noch einen Fight um den Sieg zwischen Russell und Piastri. Haben wir nicht bekommen. Am Ende ist es Russell ordentlich nach Hause gefahren. Glückwunsch an George Russell. Der hat es wahrscheinlich auch nicht gedacht. Damit hatten wir jetzt auch in dieser Saison, die jetzt auch noch nicht so lang ist, muss man auch sagen, wir sind noch nicht mal in der Sommerpause, hatten wir schon 5 verschiedene Sieger aus 4 verschiedenen Teams. Auch geil, dass wir sowas erleben. Also die Befürchtung am Anfang der Saison, dass die Formel 1 unfassbar langweilig sein wird, haben sich Gott sei Dank nicht bestätigt.
Ja.
Und ich glaube, ach nee, eine Double Points Finish von Haas können wir auch noch kurz erwähnen. P6 für Hülkenberg, P8 für Kevin Magnussen. Wären so oder so beide in den Punkten gewesen. So halt P6 und P8 liest sich natürlich auch sehr, sehr geil für Haas. Damit allein in dem Rennen.
Ich möchte nur kurz erwähnen, damit das Haas Siebter in den Konstrukteurs.
Allein an dem Wochenende.
Mit 10 Punkten vor P8
Alpine. Allein an dem Wochenende haben sie genauso viele Punkte geholt wie im ganzen letzten Jahr, nämlich 12. Das ist auch nochmal schön. Und dann würde ich auch noch kurz zu einem Formel 2 und Formel 3 Recap kommen.
Ich habe sogar ein bisschen geguckt. Also ich habe das Sprint Race der Formel 2 und Formel 3 geguckt. Ich habe es aber nicht mehr geschafft, das Feature Race der beiden zu gucken. Ich weiß auf jeden Fall, Tim Tramnitz, Shoutout an der Stelle.
Genau, fangen wir mit der Formel 3
an. Qualifying hat er P3 geholt. Ja. Richtig gut. Sprintrennen waren ein bisschen tough. P8 und P7 für Olli Goethe, wenn ich es aus dem Kopf richtig weiß.
Ich hab's hier vor mir.
Und dann.
Ich hab's hier vor mir.
Ja, ich glaube, ich bin richtig. Ja. P7 war Olli Goethe, P8 war richtig. Tim Tramnitz. Und dann im Feature Race, Tim Tramnitz von P3 gestartet, hat aber, soweit ich das richtig mitbekommen habe, ich hab's nicht gesehen, aber ich meine, Tim Tramnitz hatte Autoprobleme, hat das Auto am Anfang abgewürgt, gestallt und hat sich dann noch trotz einer Strafe, glaube ich, auf P9. Perke? Nee. P9 vorgearbeitet?
Nö, nicht mal in der Nähe.
Nee?
Überhaupt nicht. So,
okay, dann habe ich das falsch.
Dann kommen wir jetzt mal zu den Ergebnissen hier, würde ich sagen. Sprintrennen hast du angesprochen.
Aber immerhin den Sprint hatte ich.
Richtig. Sprintrennen hast du schon gesagt. Die deutschen Fahrer Olli Goethe auf 7, Tim Tramnitz auf 8 und Sophia Flörsch auf 26. gewonnen hat das Rennen.
Die war sogar echt gut unterwegs, genau. Die hatte aber dann bloß bedauerlicherweise Schaden und musste rein. Ansonsten wäre die sogar in den Top 15 gewesen, vielleicht sogar Top 10, wenn es gut gelaufen wäre.
So, gewonnen hat das Rennen Zolov, der auch eine sehr, sehr gute Saison fährt. Ich glaube, die meisten Führungsrunden der gesamten Formel 3 bis jetzt dieses Jahr gefeiert. Auf P2 haben wir Stenshorn. Weiß ich gar nicht, wie man ihr ausspricht.
Ja, Stenshorn, glaube ich.
Stenshorn. Und auf 3 haben wir Mansell. Und im Feature Race haben wir auf 1 Browning, Formini und Beganovic. Olli Goethe auf 5. Du hast gesagt, Tim Tramnitz ist auf 9. Am Ende war es P15 für Tim Tramnitz.
Ach, vielleicht ist da auch die Strafe draufgerechnet gewesen. Vielleicht ist er 9 ins Ziel gekommen und
das
dann
kann
Strafe
sein.
P15.
Und Sophia Flörsch wurde 11. im Feature Race.
Oh, oh, knapp an Punkten vorbei.
Und in der Formel 2 haben wir den ersten Saisonsieg von Olli Bermann im Sprintrennen.
Das war geil.
Freut mich
das
auch sehr für ihn. Vor Marti und Paul Aron, der wirklich eine konstant gute Saison fährt.
Können wir mal festhalten, was Aron für ein absoluter Baller
ist?
Der
ist wirklich richtig gut.
Der Typ ist komplett crazy.
Und das Feature Race hat gewonnen Bortoleto vor Colapinto und Isaac Hadjar. Paul Aron auch hier auf 5. Und damit möchte ich mal erwähnen, dass wir auch schon sehr, sehr viele verschiedene Rennsieger in der Formel 2 hatten. Und zwar hier geht gerade gar nichts. Und zwar haben P17 und P14 in der WM schon Rennen gewonnen. Aber der WM-Führende Paul Aron hat noch kein einziges Rennen gewonnen dieses Jahr.
Und Fun Fact, in jedem Feature Race war der Mann auf dem Podium.
Ja. Aber das finde ich krass, dass P14 und P17
obwohl,
der WM.
Dieses Mal im Feature Race auch auf dem Podium?
Nee, P5.
Ah, dann ist die Serie gebrochen.
Aber das finde ich krass. P14 und P17 der WM haben schon mal ein Rennen gewonnen, aber P1 der WM hat kein einziges Rennen bisher gewonnen. Aber der fährt
das ist halt
so
die Konstanz, die man braucht.
Jedes Wochenende fährt der da konstant. In Jeddah war er auch nicht auf dem Podium im Feature Race. Möchte ich nur mal kurz anmerken.
War das dann einfach jedes Wochenende?
Wahrscheinlich, weil Sprintrennen hat er dann 9 Punkte geholt. Wahrscheinlich jedes Wochenende, ja.
Ja, das kann sein.
Dann ist das auch dieses Mal nicht gerissen.
Dann korrigiere ich mich.
Dann ist es auch nicht gerissen, weil im Sprintrennen wurde er ja Dritter.
Also auf jeden Fall weiß ich, dass bei F1TV so ein Stat gesagt wurde.
Ja, im Feature Race in Jeddah nur 1 Punkt, also da war er nicht auf dem Podium.
Ja,
und in Imola auch nur 8 Punkte im Feature Race, also jedes Wochenende wird es sein.
Ja, okay, gut. Perke, ich würde mal sagen, dann lass uns doch noch mal schnell in die Standings gucken. Wir haben jetzt Max Verstappen mit 237 Punkten vorne. Dann auf 2 haben wir Lando Norris mit 156 Punkten. Also da haben wir wirklich fast eine 100-Punkte-Gap, die da inzwischen entstanden ist. Charles Leclerc hat durch sein schlechtes Wochenende trotz des DNFs von Lando Norris leider nicht aufholen können. Liegt damit immer noch 6 Punkte hinter Norris mit 150 Punkten. Auf 4 Carlos Sainz mit 135 Punkten. Auf P5 ist das frech, ist das bodenlos. Sergio Perez mit 118 Punkten. Der Mann ist jetzt schon über 100 Punkte hinter Verstappen und nur auf P5. Nur auf P5 in der Wertung. Und ich sag's, wie es ist, der wird noch von Piastri, Russell und Hamilton überholt.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Konstrukteurswertung haben wir Red Bull mit 355 Punkten, Ferrari mit 291, McLaren mit 268, Mercedes mit 195 und auf 5 Aston Martin mit 58.
Super, dann haken wir noch kurz Kicktipp und F1 Fantasy ab. Ich bin hier schon in Kicktipp drin. Da hat dieses Wochenende gewonnen Mr. Unbekannt. Also dieses Rennwochenende gewinnen übrigens Respekt davor. Also wer das alles getippt hat, crazy. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass man wenn man im Sprintrennen hier einen Kicktipp gut abgeschnitten hat, dann hat man generell dieses Wochenende sehr gut abgeschnitten. Auf 2 haben wir Jochen und dann haben wir 3 dritte Plätze, und zwar Real Chris, Julius und Sören. Damit haben wir in der Gesamtwertung in den Top 3 keine Änderung. Wir haben auf 1 Fossi Bear, auf 2 punktgleich haben wir Nico und auf 3 haben wir Simon der Echte.
Genau, dann gucken wir uns mal F1 Fantasy an. Da möchte ich nur ganz kurz betonen, habe dieses Wochenende 187 Punkte gemacht.
Was?
Auf 1 haben wir Julius mit 279 Punkten dieses Wochenende, auf 2 Luki mit 275 und dann geteilter Platz 2 tatsächlich auch noch Thomas mit 275 bei diesem Wochenende. Insgesamt haben wir Maurice weiterhin auf 1, Felix auf 2 und dann Ian auf 3, der Leonie von Platz 3 ablöst.
Okay, dann war das jetzt
fast 2-Stunden-Folge, die wir jetzt hier draus tatsächlich gemacht haben. Ich habe mit allem gerechnet, nicht damit.
Nee, ich weiß
so lange.
Vor der Aufnahme hast du gesagt, so, jetzt machen wir eine Stundenfolge. Und ich habe gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt eine Stunde wird, weil wir haben ja eigentlich nur dieses eine Thema. Und dieses eine Thema, über das haben wir dann halt eine Dreiviertelstunde oder so geredet.
Eine Stunde geredet.
Ja, gut, aber muss
also
auch
ich sag's mal so, Perke.
Ich glaube, das erwartet man heute auch, so eine lange Folge. Wir hätten heute ja niemanden mit einer 30-Minuten-Folge abspeisen können.
Das Ding ist halt, ich habe in 40 Minuten Zahnarzttermin.
Ja, wann die Folge kommt,
und mein restlicher nicht. Tag
wir wissen nicht, wann
ist
die Folge
komplett
kommt,
durchgeplant. Wirklich. Ich habe das Gefühl, das wird heute, keine Ahnung, eine 0-Uhr-Folge.
Das kann passieren.
Weil ich es vorher einfach nicht schaffe, die zu editen. Weil auch 2 Stunden Editing, Digga, da, pff.
Ja, also Alter. Die Folge wird wahrscheinlich sehr Weile. Spät kommen. Wir können noch nicht ganz sagen, wann, aber ich denke mal, irgendwann im Laufe des Tages, wahrscheinlich sehr spät, wird sie kommen.
Ich meine, wenn ihr das hier hört, ist sie eh raus.
Richtig. Ich denke, am Dienstag könnt ihr sie auf jeden Fall hören.
Ja, das definitiv.
Dienstag früh, wenn ihr aufwacht, ist die bestimmt da oder nicht. Mal sehen.
Wahrscheinlich, ja. Ich versuche es auf jeden Fall heute, aber keine Ahnung.
Wenn es nicht klappt, dann ist es so. Aber spätestens am Dienstag werdet ihr die Folge haben und dann bekommt ihr ja Donnerstag schon wieder die nächste Folge. Passt schon.
Genau. In dem Sinne, wenn euch der Podcast gefallen hat und es über 1:47 nicht zu langweilig wurde, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter, weil es zeigt uns einfach, dass ihr den Podcast feiert und dass ihr euch das gerne anhört, was wir hier labern, auch wenn es unverständlich ist. Ah, nein, Spaß beiseite. Kleiner Witz, muss natürlich noch zum Ende hin sein. Nach so einer langen Folge ist das mehr als verdient. Wir hören uns am Donnerstag wieder und zwar bezüglich Silverstone, nämlich in der Pre-Weekend-Show. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.